Fizi, endlich, wir sind soweit. 75. Folge. Jubiläum. 75 Mineralien, Vitamine, adaptogene Nährstoffe. Was war das andere?
Warte.
Botanicals.
Ich leg noch einen drauf. 75 Kilometer. Und jetzt fragst du, hä? Zu Recht. Weil du wahrscheinlich nicht so informiert bist wie ich. Und zwar macht AG1 mit Rick Zabel bei, Rick Zabel, einer unserer größten Fans hier übrigens vom Podcast, eine...
Beruht ihr auf Gegenseitigkeit.
Sigi, eine Strava-Challenge. Und zwar kannst du dich anmelden in dem Strava-Club. Am besten suchst du da einfach nach AG1. Dann findest du schon... AG1 X Rick Cycling Challenge heißt der Club übrigens. Und du kannst vom 1. bis zum 31. August jede Woche musst du mindestens 75 Kilometer zurücklegen. Also
wird knapp bei mir.
Ne? Du fällst schon mal raus. Aber ja, im Prinzip 75 Kilometer, einen Kilometer für jeden
Inhaltsstoff.
Richtig. Und es gibt am Ende der Challenge 10 Gewinner. Hauptpreis, einmal eine geführte Rennrad-Etappentour Through the Alps 3 für eine Person im Wert von 1.180 € und ein Starterpaket AG1. Hauptpreis Nummer 2, einmal ein signiertes Trikot von Rick und ein Starterpaket. Hauptpreis Nummer 3, ein signiertes T-Shirt von Rick und ein Starterpaket. Und Preis 4 bis 10 sind
ein T-Shirt
dann jeweils,
von dir.
Bitte?
Ein T-Shirt von dir signiert.
Nein, nicht von Schade. Mir, aber ein Starterpaket. Also, wer da mitmachen möchte bei Strava, den Strava-Club suchen, AG1 X Rick Cycling Challenge, 75 Kilometer jede Woche fahren und dabei sein im Lostopf. Und für unsere neuen Hörer, die uns vielleicht noch nicht gehört haben. Fizi, AG1, was ist das überhaupt? Das ist
die Nährstoffversicherung für deinen Körper. Dein Mittagsloch wird gestopft, wie du so schön immer sagst. Ein All-in-One-Drink sozusagen. Morgens frisch, auf nüchtern Magen, ein bisschen Wasser in den Shaker, ein Löffelchen von dem Zauberpulver, ein bisschen schütteln, trinken und du bist den ganzen Tag perfekt versorgt.
Also, wer das ausprobieren möchte, schaut mal in die Shownotes. Da stehen alle Links und alle Infos nochmal drin. Alle anderen können natürlich auch sofort auf www.athleticgreens.com/vatasia gehen.
Und ich sag dir, was du bekommst.
Das wäre sehr nett.
Du bekommst einen Monatsvorrat von AG1 plus, man braucht es momentan vielleicht nicht, vielleicht nächste Woche wieder, wenn der Regen kommt, ein Jahresvorrat Vitamin D
immer
und natürlich 5 Travel Packs, falls man beim Gewinnspiel nicht gewinnt.
Also die Sachen gibt es natürlich nach Haus geschickt. Ihr braucht keinen CO2 mit eurem Auto in die Luft blasen oder eure Kette verschleißen. Ich meine, du fährst ja auch immer sehr verschleißarm, eigentlich gar nicht.
Richtig.
Deswegen, wer es nach Haus geliefert werden, nach Hause geliefert werden bekommen möchte, der geht auf www.athleticgreens.com/vatasia und bekommt das Paket mit 60 Tage Geld-Zurück-Garantie nach Haus geschickt.
Genau.
Also, und los geht's mit Vatasia.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
So, Fizi, ja, was sag noch mal?
Immer noch nichts zu trinken.
Okay, ich hole was. Und heute gibt es Pülleken, Veltins.
Stoßen wir etwa auf letzte Wochenende an?
Mitgebracht von unserem heutigen Studiogast.
Du holst 3 Flaschen raus, muss man dazu sagen.
Genau,
wir sind doch nicht alleine.
Von unserem heutigen Studiogast. Ich sage nur, bitte korrigier mich, wenn ich falsch liege. 57 Jahre alt. 56 Jahre alt. Das Internet lügt, also du stehst.
Nee, Moment, nee, 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 nee. Du hast am 1.2. Geburtstag.
1.2.65,
genau.
Ist das falsch? Circa 1200 Rennen.
Hab ich auch rausgefunden.
Ja.
In 40 Jahren.
Ein bisschen mehr, ich glaube 43.
43 Jahre.
Studiogast,
stopp, da halten wir jetzt erstmal an, hat uns dieses Pülleken mitgebracht, weil er auch den richtigen Fußballclub supportet, nämlich Schalke. Und da Pülleken.
Du bist Fußballfan?
Pülleken.
Nein. Okay.
Also supporten wäre schon das richtige Wort.
Ja, da Pülleken von Feldteams.
Hast du Mitleid?
Ich bin da so ein bisschen opportunistisch. Ich freue mich, wenn sie gewinnen und wenn sie verlieren, naja, auch egal.
Aber bevor wir weiter erklären, wen wir haben, übrigens mit deinen 40 Jahren Fahrradfahren.
Prost.
Zum Wohl. Ich habe noch weiter recherchiert. Und,
Glück auf.
Genau. Und ja, danke für Sonntag übrigens.
Wie für Sonntag?
Die ersten 3 Punkte
Ach
für uns
so,
gegen
Abstieg. Ja, komm, das ist jetzt schon mal
drin. Also, Radnet geht leider nur bis 2004 zurück, was ja irgendwie eine Frechheit ist. Aber seit 2004 bis, sag mal, müssen wir nachher mal drüber reden, dein Abschiedsrennen nicht 2018? Warum hast du bis 2020
eine schwierig, ne? 2019, glaube ich, war. 2019?
Ich weiß nicht, es hat geregnet und ich war mit Ole, der war ganz frisch geboren.
Kannst du gar nicht mehr sagen.
Aber 18. Du hast bis 2020 eine Lizenz gehabt.
Laut Radnet. Ja. Aus dem Grund, weil er auch eine Versicherung mit drin ist. Wenn was passiert auf der Straße, was mir selber schon widerfahren ist, dann unter Umständen hast du Glück und die springen ein.
Okay, dann sagen wir mal von 2004 bis 2020.
Und ich habe mir natürlich so ein Hintertürchen offen gelassen für Veranstaltungen, weiß ich, wenn mal so ein Nachtourkriterium ist, dass ich da noch hätte fahren können. Grundsätzlich habe ich zwar gesagt, ich mache mir keine Nummer mehr auf den Rücken und fahre keine Rennen mehr, aber so 1-2 Schmankerl hätte ich mir dann schon noch angetan. Und das wollte ich mir damit offen lassen.
Sind doch alle zurückgekommen. Lance ist zurückgekommen, Cipollini ist zurückgekommen. Dann darfst auch du zurückkommen. Seit 2004 bis 2020, 222 Platzierungen übrigens und 5 Siege.
Verraten aber den Namen noch nicht, ne?
Nö. 1200 Rennen kann ich hin. Dann gleich noch eine Frage. Laut Radnet 2.5, also lustigerweise warst du 39, als bei Radnet deine Karriere beginnt.
Ja, besser spät als nie.
Das ist sehr lustig. Dann warst du 2.5 Elitefahrer. Dann kam die ersten sechs Jahre Senioren. Dann dein Comeback für 2 Jahre, 2013 bis 2015 Elite. Und dann warst du wieder Senioren gelistet.
Das hat was damit zu tun, wie du die Lizenz ausgestellt haben möchtest. Ich bin tatsächlich immer nur eine Handvoll Seniorenrennen gefahren, auch in dieser Zeit.
Ja.
Masters heißt es ja, hört sich besser an.
Ab 40 darf man, ne?
Genau. Also die internationale Mastersklasse beginnt mit 31, da gibt es aber nur eine Handvoll Rennen. Okay. In Deutschland glaube ich gar keine. Und dann Masters 2 ist halt ab 41. Und da ich aber weiterhin in der A-Klasse fahren wollte, habe ich Seniorenrennen eigentlich nur gemacht, wenn sich das terminlich nicht besser ergeben hat. Sagen wir mal, es war kein AB-Rennen irgendwo. Mhm. Dann bin ich halt notgedrungen irgendwo Seniorenrennen gefahren. Also gestartet bin ich in der Regel in der Elite-Klasse und habe dann so als Ausweichtermine schon mal Senioren oder Masters genommen. Und deswegen, du wirst aber altersmäßig oder du konntest halt wählen, ob du eine Elite-Lizenz oder eine Seniorenlizenz löst. Mit beidem konnte ich aber die AB-Klasse fahren.
Okay, das, ja, dann, also kann man quasi sagen, durch. Aber kommen wir gleich zu. Ich glaube, zwischenzeitlich einen Abstieg habe ich mal zwangsläufig, da warst du außer Gefecht gesetzt.
Genau.
Wurde ganz schnell revidiert. ob da zwischenzeitlich was gab. Ja, wie, machen wir jetzt ein Gewinnspiel, wen wir hier haben?
Ich würde sagen, wir begrüßen erstmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zur 75. Ausgabe von Vatasia, dem Jedermann-Podcast. Und vor mir darf ich natürlich den Mann begrüßen, der RTF vom RTV seinen Stempel aufgedrückt hat. Und das umschreibe ich einfach mal mit ein paar Radrennen. Dein lieber Vater war wieder dabei und hat schöne Bilder gemacht. Doch er hätte, glaube ich, beim ein oder anderen Bild von dir die Challenge Rot gewonnen.
Okay, ja, war ich so, ja.
Und ja, vor mir sitzt eigentlich einer, der fast ein Monument gewonnen hat. Der Pfeil ist verbrannt. Und der Sieger des Inselklassikers in der Ostsee, die Rüpel-Challenge. Herzlich willkommen, Daniel Fies.
War es so schlimm? Es ging doch, du warst doch früh weg. Du hast das Schlimmste gar nicht mitbekommen.
Du hast mich aber online auf dem Laufenden gehalten.
Oh Gott. Ja, mir gegenüber. Ich wollte mich gar nicht, ich muss ja gar nichts sagen. Ich meine, danke für die ersten 3 Punkte der Saison. Freut mich sehr, sehr angenehm.
Ja, das reicht auch.
Ist gut, dass der Videoschiedsrichter im Keller von Köln sitzt, ne?
Ja.
Ich habe gar nichts Großes zur Begrüßung, außer danke für 3 Punkte. Vielen, vielen Dank und danke, dass
ja, du reicht ja jetzt.
Unsere danke, RTF danke. Ja, mit deiner Person, wie kann man das sagen?
Aufgewertet
hast,
wurde.
Aufgewertet
ich darf hast, mal in die Bresche springen.
So in etwa. Ja. Und ja, jetzt kommen wir zu
und Bresche Springer.
Stargast, ja.
Auf jeden Fall.
Wir begrüßen recht herzlich hier im Studio in den Heiligen Hallen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil ich würde sagen, den erfolgreichsten Amateur Deutschlands. Aber wie wir gerade gelernt haben, wohl angeblich nicht. Aber vermutlich den ältesten.
Der älteste A-Fahrer.
A-Fahrer, ne? In Deutschland.
Wahrscheinlich für immer.
Herzlich willkommen, Peter Büsch.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich auch hier zu sein, in den, wie du schon sagst, Heiligen Hallen. Und bin mal ganz gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin ja schon sehr überrascht, dass Fizi sich vorbereitet hat. Aus den vorherigen Podcasts bin ich ja eigentlich gewohnt, dass er das nicht tut.
Ja,
das
ein bisschen, doch. Da habe ich mich auch richtig drauf gefreut.
Ist das etwa meiner Person geschuldet?
Ja.
Also, bevor wir jetzt mit dir starten, ich habe mal noch eine kleine Frage. Ich war jetzt auf dem Rennen Campus Aachen. So, in meinen Augen war das ein Kuddelmuddel. Ja, also im Prinzip, mir war es jetzt relativ egal. Ich bin da hingefahren, um ein bisschen Intervalle zu fahren, weil ich das alleine nicht so gut kann.
Das und, macht ja jedermann, der trainiert im Lizenzbereich.
Ja, aber man holt, ist ja sich, klar, man ist ja holt sich Rennhärte. So, die Elite ist vor uns gestartet mit dem Hintergrund, wir starten kurz hinter denen, damit es länger dauert, bis sie uns aufholen. So, dann ist die Elite gestartet. Wir sind 30 Sekunden dahinter gestartet. Danach gab es eine Ausreißergruppe von den Amateuren, also eine Spitzengruppe, wo ich mir dachte, springst du mit oder springst du nicht mit? Dachte ich, ist ja eigentlich Blödsinn, weil irgendwann kommt eh die Elite von hinten rangerauscht und dann fährt ja eh wieder alles vorne zu. So, jetzt war der Fall, dass wir es gab eine Ausreißergruppe Amateure, dann das Amateurhauptfeld und dann gab es 2 Ausreißer von der Elite, die dann mittlerweile in unser Hauptfeld Amateure aufgeschlossen haben. So, die haben dann natürlich mitgeführt und der Abstand zu den Ausreißern wurde geringer. Daraufhin wurde durchgesagt, die Amateure sollen sich bitte fallen lassen und langsamer fahren von dem Hauptfeld. So, das hat natürlich die ersten Runden jeder irgendwie halbwegs überhört, weil Puls 180 und du hörst eh kaum was und irgendwann ging das halt so durchs Feld. Habt ihr verstanden? Ja, wir sollen langsamer fahren hin und her. Dann hieß es, irgendwann kam dann, pass auf Leute, wenn ihr euch jetzt nicht fallen lasst, dann ist für euch das Rennen beendet. So, dann haben wir uns fallen lassen. Danach kam natürlich das Hauptfeld der Elite. Wieder alle mit. Wieder durchsagen. So. Ich habe dann noch mit einem
Kommissär
geschrieben und der sagte halt, Hintergrund war, Fairness reinzubringen, weil halt die Amateure rausgehen und wenn dann die Elite kommt und uns quasi mit da abliefert, wäre das ja unfair. Ich bin jetzt noch nicht so viel Rennen gefahren wie du, aber ich habe das halt noch nie erlebt. Also ich war auch schon mal in so einer Art Ausreißergruppe, dann kommt die Elite, fährt halt von alles hinten zu und dann bist du halt wieder im Feld oder im besten Fall fliegst du direkt hinten durch und raus. Jetzt wäre mal meine Frage, ich konnte weder an den Nummern, weil die alle gelb-rot waren, noch an irgendwas auch unterscheiden, wer ist Elite, wer ist Amateur. Als das Feld dann kam, sind dann halt wieder alle mitgefahren, dann hieß es auch wieder fallen lassen. Ein paar haben sich dann fallen lassen, ein paar irgendwie nicht. Und nachher, du wusstest gar nicht mehr, wer ist jetzt wo und was. Also ich sag für mich, ich habe mich jetzt nicht großartig aufgeregt, aber wenn ich jetzt 100 Kilometer fahre, um da auf Punkte zu fahren und erlebe sowas, dann hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen dicken Hals gehabt.
Genau, das ist ja der Punkt. Also ich würde jetzt so aus dem Umriss sagen, das ist organisatorisch ein bisschen unglücklich angesetzt worden. Schließlich ist es ja ein Radrennen, ne? Und kein, wir lassen die sowieso schneller sind, ziehen und alles andere hat, bitte Platz zu machen. Schon komisch, dass die Startreihenfolge so gewählt worden ist, weil eigentlich ist es ja andersrum. Aber gut, das kann man auch akzeptieren. Aber ich kann nicht einen Wettkampf als Rennen, als Schnellfahrwettbewerb ausloben und dann sagen, so 3/4 der Meute muss aber jetzt mal die Füße hochnehmen. Das ist ja wie, wir stellen mal beim Fußball 3 Leute nach draußen und die nächste Viertelstunde haben die anderen drei Mann Überzahl, damit die schon mal 5 Tore mehr schießen können. Hört sich sehr unglücklich an für mich.
Hast du sowas schon mal erlebt?
Nee.
Also wäre das für dich auch eine Premiere gewesen?
Ja. Dass sich die Klassen mischen, die A- oder AB- und die C-Klasse, dass sie ineinander fahren, völlig normal, ist ja auch gewollt irgendwo. Aber dass man jetzt einen Teil des Rennens quasi rauspickt und sagt, er soll auf seine Chancen verzichten, ist ja letztendlich das, was damit bewirkt werden sollte. Das ist ja schon fast unsportlich.
Ja.
Ich hoffe, von den Organisatoren, Veranstaltern ist keiner dabei, der jetzt hier mehr...
Da hört keiner zu. Peter, uns hört keiner zu.
Nach dem Leben trachtet.
Uns hören keine Fahrradfahrer.
So, nee, das war nur kurzer Einwand. So, jetzt lass mal zu deiner Person kommen. Wir haben es eben schon gesagt, du bist der älteste Elitefahrer Deutschlands
gewesen. A-Amateur.
A-Amateur.
Und er wird also immer bleiben, wenn es keine Änderung mehr gibt.
Bis vor, ich weiß gar nicht, wann war die Umstellung? Vor 3 Jahren, glaube ich, war die Umstellung. Da gab es halt die A-, B- und die C-Klasse. Mittlerweile ist es ja in 2 Klassen aufgeteilt, in Amateure und Elite. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, das war auch das letzte Jahr, wo es diese Einteilung gab. Da war ich, wie alt war ich da?
18 gewesen sein. 53. Übrigens, Aachener Zeitung hat den Artikel über dich hinter einer Paywall im Internet. Finde ich eine Riesenfrechheit. Ich war schon kurz davor, was zu zahlen.
Habe ich auch gesehen.
Also zu der Zeit war ich halt noch A-Fahrer und der Älteste in Deutschland. Und da nach der Saison die Klassenanteilung geändert wird, heißt es halt, der älteste A-Fahrer in Deutschland.
Für immer.
Forever.
Wahnsinn. Ja, aber mal zurück. Wie hast du angefangen? Wie bist du zum Radsport gekommen? Klassischer Weg, Fußball und dann irgendwann rüber oder direkt aufs Rad?
Um das Wort aufzugreifen, würde ich mal sagen, semi-klassisch. Ich habe mit 4 Jahren angefangen in Birk, im TuS Birk, Turn- und Sportverein Birk.
Ja klar, wer kennt ihn nicht? Übrigens ein Crossrennen jahrelang gehabt auch in Birk, ne?
Habe ich angefangen zu turnen.
Ja.
Okay. Das habe ich gemacht, bis ich 10 Jahre alt war, also 6 Jahre lang. Was ich übrigens, falls hier werdende Eltern zuhören oder gerade frisch gebackene Eltern, jedem nur ans Herz legen kann, das ist die beste, sage ich mal, motorische, sportliche Grundausbildung, die man überhaupt machen kann, die man seinem Kind antun kann. Also ich würde es nicht unbedingt weitermachen, wenn es dann so in die, sage ich mal, Pubertät reingeht und man tanzen noch da mit dem Spitzenröckchen rum, vielleicht nicht so passend. Nein, aber gerade in dem Alter, ne, frühe Kindheit, da, was du da lernst, das bleibt halt auch drin. Und ich habe jetzt mal abgesehen vom Radfahren, alles, was ich irgendwo mal so probiert habe und angepackt habe, ob das jetzt Schwimmen, Laufen, Surfen, Tennis, sonst was war, das hat immer relativ schnell gut geklappt. Ne? So, also Turnen war der Einstieg.
Ja.
Jetzt muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Familiär, mein Großonkel, mein Großvater und noch deren Vater, das war der Großgroßonkel oder wie auch immer man das nennt, die waren Mitbegründer des RV Siegburg.
Okay.
Haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, da waren, glaube ich, die Mikros noch nicht auf. 1894 gegründet.
Oh, krass.
So, und mein Großonkel, mein Großvater und mein Vater sind auch alle drei gut Rennen gefahren. Und klar habe ich das natürlich als Kind irgendwo, wenn ich so einen alten Schubladen gewühlt habe, habe ich die Lorbeerkränze und Urkunden und Bilder von meinem Vater gesehen. Und natürlich hat der viel Radrennen im Fernsehen geguckt. Wir haben in Birk, wie gesagt, gewohnt. Und die Belgier, die waren ja hatten in Siegburg und in Spich ihre Kasernen und haben da gewohnt. Dementsprechend gab es damals, alles natürlich noch über Antenne und analog, hatten die, weil eben hier, weiß ich nicht, wie viele Mann oder Soldaten stationiert waren, belgischen und holländischen Fernseh- und Rundfunk.
Ach krass, okay.
Das konnten wir da oben locker abgreifen mit der Antenne und deswegen lief bei uns RTB, RTBF, Radio, Television, Belge, France und so weiter, wo halt auch rund um die Uhr, wie es heute auch noch ist, vergleichbar mit Sportsa oder so, lief halt Radrennen. Mein Vater hat das immer geguckt an den Wochenenden oder was weiß ich, bei großen Rundfahrten. Und klar, ich habe das dann so nolens volens mitgeguckt. Und dann kam dann immer mal so zwischendurch die Frage, hättest du nicht auch mal Lust? Und mein erster Gedanke war zu der Zeit immer, Mensch, der sitzt hier, der guckt hier 5-6 Stunden lang Fahrradfahren. Nee, auf gar keinen Fall, ist mir viel zu lang. Und ja, das sind ja die Erwachsenen, du musst ja nicht so viel und so. Nee, da ist der nicht mehr gefahren. Ja, und dann, also ich habe dann, irgendwann haben wir dann auch immer angefangen, also meine drei Schwestern und ich mussten in Anführungszeichen das Sportabzeichen machen, wir haben das aber gerne gemacht, da war dann auch immer eine Disziplin, Radfahren im Warnbachtal, 10 Kilometer Zeitfahren für die Jugendlichen, beziehungsweise 20 für die Erwachsenen.
Ja, okay.
Und da bin ich dann mit meinen, weiß nicht, 8, 9 Jahren mit dem Klapprädchen dann so halbwegs die Zeiten gefahren wie die Erwachsenen mit dem Sportrad und da hat sich schon irgendwie angedeutet, ja, Fahrradfahren kann er scheinbar auch so ein bisschen. Ja, und dann kam es dazu, dass in Siegburg war jedes Jahr großes Radrennen zu der Zeit noch.
Echt?
Wo ging das? Da war dann heute, würde man sagen, fette Reifen. Damals hieß es erster Schritt. Und da hat mich mein Vater dann angemeldet.
Wo ging das lang in Siegburg?
Das war zu der Zeit auf der Zange.
Ja.
Wo der Bauhof ist, weißt du?
Ja.
Ich glaube Heinrichstraße, ich bin mir nicht sicher, wie die Straße heißt. Jedenfalls da war das.
Aber so eine kleine Rundstraße, also nicht jetzt ganz...
Ja, es war eine relativ große Runde. Okay. Es ging dann hinten auf dem Siegdamm, da ja. so ein Viereck, ne? Ich glaube 2, 2,5 Kilometer.
Okay, krass.
So, erstes Radrennen, keine Ahnung, waren so 12, 15 Kids am Start. Und vorher hatten die uns gesagt von der Organisation, die mit den normalen Kinderrädern, Jungenrädern, Mädchenrädern, was weiß ich, Klapprädern, die kriegen eine halbe Minute Vorgabe. Und die, die ein richtiges Rennrad haben, dazu zählte ich auch, ich habe das alte Rennrad von meinem Vater bekommen.
Was war
Ein Gitan.
Ja, ein bisschen Rahmenschaltung, klar. Wie viele Gänge?
Ja, Baudenzüge, keine Ahnung, das waren 12, 2x6, 2x5, wahrscheinlich sogar noch 10 Gänge.
Auch diese Kinderübersetzung, war die auch damals schon begrenzt?
Nein, also das war ja im ersten Schrittbereich, gab es sowas nicht. Du kannst fahren, was du wolltest. Natürlich habe ich einen dicken Gang reingehauen.
Was war das damals vorne?
War auch kein 50er? Ich denke mal so 50, 14, 50, 13.
Okay, krass.
Ist nur eine Schätzung.
Okay.
Jedenfalls hatte ich Schlauchreifen drauf, ne? Wie das bei richtigen Rennrennern früher der Fall war. Geklebte Schlauchreifen, es gab ja nichts anderes.
Mhm.
Und die hatten uns vorher gesagt, das waren jetzt 3 Mann, glaube, außer mir noch 2 andere, die sollten also eine halbe Minute später starten, weil die ja Vorteile hatten, leichtes Rad, besser rollen, tralala, alles in Ordnung. So, Achtung, fertig, los, Pistole, 10 Mann fahren los, 3 Mann bleiben stehen, ich unter diesen 3. Meine Mutter und mein Vater am Streckenrand völlig ausgetickt. Was ist los? Fahr, du musst fahren, die sind doch schon alle weg. Ich, nein, ich darf nicht. Wie, du darfst nicht? Naja, irgendwann waren die 30 Sekunden um. Ich bin los. In der ersten Runde habe ich sie alle überholt. Und ja, keine Ahnung.
Mit Haken, also mit, auch schon mit Körbchenpedal?
Ja, ja, klar. Und der Sattel, weil das Rad ja von meinem Vater war, der ist jetzt nicht der größte, aber ich war halt noch so, ne, hoch wie der Tisch.
Mhm.
Der Sattel, mit Sattelstütze war das nicht zu machen, war mir einfach zu groß. Da hatte den Sattel einfach mit einer Schlauchschelle oben aufs Oberrohr festgemacht.
Nein.
Und dann kam ich so gerade mit den Zehenspitzen dran. So bin ich dann gefahren.
Ach, krass.
So, jedenfalls habe ich das Ding gewonnen. Und Friede, Freude, Eierkuchen, Blut geleckt. Dann gab es dann noch ein erstes Schrittrennen in Alfter, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich bin da 4 Stück in dem Jahr dann gefahren. Mhm. Und habe die alle 4 gewonnen. Und da war für mich klar, Turnen ist... Darf man das sagen hier? Scheiße?
Ja, aber da war das dann. Gerade noch in höchsten Tönen gelobt. Solltet ihr die Kinder anhören, ist das Geilste.
Das, nein, das war ja mein subjektiver Eindruck. Also,
ist schon klar.
Also Turnen war scheiße. Ja. Ich muss Fahrrad fahren. Ja, dann sagte mein Vater, okay, können wir machen. Dann musst du dich beim Turnen abmelden und wir melden dich. Also wenn, dann machen wir es richtig. Es gab immer nur ganz oder gar nicht. Dann melden wir dich beim Radfahren an, Lizenz, kriegst ein Fahrrad und dann wird richtig trainiert und dann wird Radrennen gefahren.
Warst du auch gleichzeitig, das war ja dann wahrscheinlich so mit CF Mitte der 70er?
Da war ich 10, 75.
Warst du doch damals dann auch gleichzeitig Radsport-Fan geworden?
Nee, gar nicht. Gar nicht, nee.
Also wer denn 70er, war das Thurau-Zeit so um den Dreh?
Ja.
Aber war dir
Eddie Merckx.
Scheißegal.
Ja.
Quasi so. Also nicht wie beim gesagt, Fußball, wenn du Fußball spielst, dass du auch automatisch in der Regel krasser Fußballfan bist oder
nee,
so?
Nee, also da war gar nichts in der Richtung.
Okay.
Ja, jetzt war das beim Turnen so, der Trainer und Vorsitzende, glaube ich, war auch in einer Person, das war ein super strenger General, hätte ich fast gesagt. Ne? Jedes Kind hatte Schiss vor dem und ich habe gesagt, ich kann mich da nicht abmelden. Ja doch, wenn du das wirklich willst mit dem Radfahren, dann musst du dich da abmelden. Ich so, nee, da habe ich richtig Schiss gehabt, ne? Weil ich wusste, dass der mir eine Standpauke gehalten hätte, wieso willst du aufhören hiermit und tralala. Und dann habe ich mir das, weil ich es mir selber nicht antun wollte, habe ich gesagt, okay, ich möchte es trotzdem und dann wünsche ich mir zum Geburtstag zum nächsten, dass ihr mich abmeldet beim Turnverein. Was dann auch geklappt hat. So, aber dann im Jahr von Siegburg angemeldet, Lizenz gelöst und Lizenzrennen gefahren. Wo du eben das mit der Übersetzung angesprochen hast, ich war ja neu im Metier. Die ersten beiden Rennen bin ich jeweils Vierter geworden und ich glaube, das dritte Rennen habe ich dann gewonnen. Nicht wissend, dass es eine Übersetzungsbeschränkung gab. Also mein Vater wusste es auch nicht, natürlich. Mhm. Ne? Und der Zweiter geworden war, der hat das aber irgendwie wohl spitz gekriegt oder gesehen, dass ich deutlich langsamer getreten habe als er. Und ja, ich hatte schon Blumen, Siegerkranz um den Hals und alles. Und auf einmal kam irgendwie so ein Kommissär, nenne ich es mal, hochtrabend und hat mein Rad dann nochmal gecheckt. Ja, alles wieder abgeben. April, April.
Da wurdest du quasi disqualifiziert.
Ja, ja.
Also fassen wir zusammen, das war insgesamt dein fünftes Rennen. Die erste Disqualifikation. Mal gucken, was sich für die Karriere noch weiter herzeigt. Und zum Zusammenrechnen gleich mal interessant. Wir haben ja seit ungefähr 1200 Rennen in 40 Jahren Karriere. Im ersten Jahr 4 Rennen. Wenn wir jetzt sagen, du bist gleichmäßig gefahren, müsstest du 40 Jahre jedes Jahr mindestens 30
Rennen. Ja, die 4 Rennen, das zählen wir ja mal nicht. Das waren ja keine Lizenzrennen, das waren ja.
Okay, das heißt, also haben wir, das war das 41. Jahr quasi. Das heißt, wir haben 40 Jahre, kommen wir gleich, 30 Rennen im Durchschnitt pro Jahr. Das heißt, wenn du ein Jahr gehabt hast, wo du weniger, musst du irgendein Jahr mehr gefahren sein.
Ja, also die ersten Jahre war das immer mehr.
Wie viele Rennen fährt man so im?
Also zu der Zeit gab es ja. Habe ich auch schon oft erzählt, bei vielen Gelegenheiten, da gab es allein hier im Kölner Raum 10, 11, 12 Rennen.
Du hast mal gesagt, so eine Saison könnte man zwischen Köln
in
und Aachen.
In jedem Stadtteil gab es Rennen. Ja. Aachen gab es auch bestimmt 10 Rennen im Jahr. Du musstest überhaupt nicht weit fahren. Und du hattest eigentlich immer Samstags- und Sonntagsrennen. Mhm. Wenn du es zeitlich irgendwie hinbekommen hast, konntest du sogar noch 2 in einem Tag fahren, war aber für Schüler nicht erlaubt.
Ah, okay.
Nee, also das ging ja im März los mit Köln-Schuld-Frechen irgendwann Mitte März und hörte dann auf mit Eigelstein in Köln Ende September, Anfang Oktober und da hast du locker, ohne dich groß anzustrengen, hier in der Gegend im Umkreis sag ich mal, von 70, 80 Kilometern deine 50 Rennen zusammengekriegt.
50 Rennen? Boah. Und wir März bis Oktober heißt, wir haben den November, Dezember, Januar, Februar nicht dabei, das sind 4 Monate. Viermal, sagen wir mal, 4 sind nochmal 16 Wochenenden, die wegfallen. Bei, was haben wir, 52 Wochenenden im Jahr? Minus 16, mein Kopfrechner ist schlecht. Sind wir irgendwo bei 46 Rennen? Nee, 36 Wochenenden.
Du hattest ja die Möglichkeit, samstags nicht ganz so, aber sonntags, du konntest ja immer ausruhen zwischen 4, 5, 6 Rennen in der Gegend an einem Tag.
Krass.
Ja.
Und dann hast du quasi die ganze Jugend durchgezogen? Oder kam irgendwann Wein, Weib, Zigarette und Gesang dazwischen?
Nein. Ich habe das dann, wie gesagt, das war also 10 war ich, als ich angefangen habe und habe dann, ja, so mit 18, 19 wurde es mal so ein bisschen eng. Da habe ich gedacht, ich habe irgendwie nicht so richtig Bock hier immer nur zu trainieren. Und also ich habe ja eingangs gesagt, mein Vater hat das schon so gehandhabt, ganz oder gar nicht. Du musst die Komponenten Training, Schlafen, Ernährung zu 100% erfüllen, dann mache ich den Rest. Ich bezahle dir alles, ich fahre dich überall hin in ganz Deutschland und sonst wo. Und wenn du was brauchst, kriegst du das und... Ne?
Warst du irgendwelche
Nachwuchsklassen? Das war so das Commitment.
Nachwuchsklassen, ja, so auch schon auf BDR-Ebene oder irgendwie sowas?
Ja, also Nationalmannschaft gab es ja in der Schülerklasse nicht. Gibt es auch heute, glaube ich, nicht. Das waren halt dann in der Landesauswahl, also NRW-Auswahl, ja, da war ich schon eigentlich immer drin.
Und geldtechnisch ist das ja auch immer, ich sag mal, Radsport ist ja schon ein sehr kostenintensives Hobby oder kostenintensiver Sport. War das dann von zu Hause, also dein Vater hatte schon das nötige Kleingeld, um dich da so zu unterstützen? Oder gab es da auch von Vereinen, dass man dann Leihrad oder sowas geholt hat?
Also die Unterstützung war von zu Hause da, wie gesagt. Also unter der Prämisse, ich mache meinen Teil zu 100%, dann macht er, mein Vater, auch seinen Teil zu 100%. Dazu gehörte natürlich auch Fahrerei, Sprit und Material kaufen. Mhm. Ich hatte jetzt nie das ultra high-end letzte neueste Material, aber es war immer gut. Da hat es also nie dran gefehlt. Also von daher konnte ich mich nie beklagen. Was auch so ein bisschen zum Unmut bei meinen 3 Schwestern geführt hat. Die haben natürlich auch gesehen, wenn da wieder ein paar neue Klamotten oder ein neues Rad oder weiß ich was im Keller stand und sie mussten dann 10-mal betteln, um ein neues T-Shirt zu kriegen.
Haben die auch Sport gemacht?
Das war dann vielleicht manchmal ein bisschen ungerecht verteilt, ja. Ja, also meine älteste Schwester, die hat Leichtathletik gemacht und geturnt haben wir eigentlich alle 4. Also die Schule haben wir alle mitgemacht, aber jetzt so richtig weitergemacht, war ich eigentlich der Einzige.
Okay. Ja. Und dann in der Jugend, wann kam
Wir waren bei der Chronologie.
Genau.
Ich habe das, wie gesagt, so mit 18, 19, dann bist du in der Oberstufe und Partys und ja, der Junge musste um 9 Uhr zu Hause sein, ne? Weil Samstags oder Sonntags, Anno Gymnasium, war ja Radrennen, das heißt, also um 9 Uhr in die Falle, ne? Auch mit 18, 17, 18 noch, ne? Und ich habe das immer gerne gemacht, weil auf der anderen Seite der Erfolg stand, ne? Das war schon irgendwo so eine gewisse, weiß ich, du wirst schon ein bisschen süchtig danach, ne?
Du hast auch immer abgeräumt über die ganze Jugend, immer, ja, also in regelmäßigen Abständen immer was.
Ja. Also wenn ich mal nicht unter den ersten 10 war, da war das schon, war schon ziemlich sauer. Und mein Alter auch. Aber gut, das ist halt, wie man es gewöhnt ist. Ne? Ja, okay. Man hat ja auch verschiedene Herangehensweisen. Also für mich war eigentlich immer so das Ziel, aufs Podium zu kommen. Viele stehen ja am Start und sind super happy, wenn sie einfach durchkommen.
Ja,
ne?
Ich kann so, also müsste ich erstmal verfahren. Aber wenn im Lizenzbereich war immer durchkommen, das war für mich das Größte, was es gab.
Ja, und dann habe ich dann mit so letztes Juniorenjahr, heute wäre das glaube ich U19, habe ich dann mal gesagt, nee, jetzt kein Bock mehr und habe dann über den Winter quasi ausgesetzt, so 2-3 Monate, November, Dezember, Januar, habe dann doch wieder irgendwie angefangen, ein bisschen später in die Saison gestartet und dann noch ein Jahr gemacht und habe es dann aber mit 20 habe ich es dann dran gegeben. Da habe ich dann doch irgendwann mal gesagt, nee, jetzt, das war dann auch mein erstes Jahr Amateure, wird alles natürlich ein bisschen schwerer, ne? Und du fährst nicht mehr jedes Wochenende eine Top-Platzierung ein, sondern wirst auch mal nix.
Ja.
Und bist auch nicht in der Spitzengruppe und hast sogar Not, mal am Hauptfeld dran zu bleiben. Das waren so Erfahrungen, die fand ich dann nicht so spannend und habe gesagt, nee, das brauche ich jetzt dann doch nicht mehr. Und da habe ich dann quasi von heute auf morgen aufgehört und habe dann hab 5 Jahre nichts gemacht, also an Sport, habe ein bisschen Ping-Pong-Tennis gespielt und bin mal in den Wald gegangen, eine Runde gejoggt und das war's. Okay. Ja, und da habe in der Zeit tatsächlich zweimal mindestens, meistens dreimal die Woche halt die Diskotheken unsicher gemacht. Ne? Aber ich habe nie gesoffen oder geraucht, ich war immer der Fahrer, aber die Nächte habe ich mir richtig um die Ohren gehauen.
Ganz kurz, dein Vater, was hat der dazu gesagt, als du gesagt hast, ich höre auf?
Einerseits, glaube ich, war es für ihn auch so ein bisschen eine Erleichterung, weil er dadurch natürlich auch mehr Zeit und unterm Strich auch mehr Geld zur Verfügung hatte und einfach mal auch, er hat ja auch sich Stress gemacht und die ganze Fahrerei und so weiter. Er hat immer gesagt, wenn du mir sagst, du hast keinen Bock mehr, kein Problem, dann machen wir das. Ne? Also er war dann nicht böse, hat mir auch gesagt, okay, dann machen wir jetzt hier Schluss und alles gut. War kein Problem. Also
nicht wie Generalfeldmarschall beim Leichtathletik.
Nee, das war dann okay.
Habt ihr in der Jugend schon so Trainingslager gemacht und so? Also wie jetzt heute jeder Radfahrer ja mindestens einmal nach Mallorca muss im Jahr. Gab es das damals auch oder ist man woanders hingefahren? Oder was hast du in der Jugend gesehen?
Ja, außer Köln, also sag mal, wir haben vom Verein hier aus zum Beispiel im Winter, das wird heute Klimawandel sei Dank wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein. Wir sind in den Westerwald gefahren, haben da Skilanglauf gemacht im Winter, wenn richtig Schnee lag. Mhm. Bad Marienberg da oben, da war eine schöne Loipe. Das war jetzt kein Trainingslager. Dann hat der Verein, das machen die Siegburger sogar, glaube ich, heute noch, oder haben es zumindest noch so lange gemacht, wie sie Kinder, Jugendliche hatten, so ein Trainingslager in Morsbach oben, da hinter Waldbröl.
Ja.
In der Jugendherberge, also so kleinere Geschichten schon. Ansonsten war das für mich halt, dass ich im Landeskader war, waren da natürlich so 2-3 Mal im Jahr das Leistungszentrum, weiß gar nicht, ob es noch da ist, ich glaube ja, in Büttgen, wo auch die Radrennbahn ist.
Die Bahn, genau, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch Olympiastützpunkt. Da waren halt die Lehrgänge so vor der Saison, einmal während der Saison und zum Ende der Saison. Und da haben wir auch verschiedene Reisen, Touren gemacht. Wir waren mal in Kroatien im Trainingslager.
Ach krass, doch.
Wir waren mal in Österreich. Wir waren mal zum Skilanglaufcamp in Sonthofen. Okay. Also doch, da, also vom Verband her wurde da schon einiges gemacht.
Okay, dann, ja, das, also ja, wahrscheinlich ja, heute ist,
was gibt es? Machen die doch heute genauso.
Ja, gibt es noch Jugendarbeit, ist die Frage, ne?
Ja.
In der Form.
Ist aber wahrscheinlich halt teilweise auch ein bisschen mehr so Teambuilding, als jetzt extrem auf den Sport zu achten, oder, also ist natürlich eine Kombination aus allem, aber ist wahrscheinlich jetzt nicht so komplett gedrillt, oder?
Doch, schon. Das ist schon auf jeden Fall im Vordergrund.
Ach doch, diese Lehrgänge ist doch, wenn du die auch in den Quark kackst, dann bist du doch ganz schön raus.
Die wollten natürlich auch bei der Gelegenheit sehen, wen können sie noch raussieben. Ne? Es wurde ja immer, sag ich mal, eine Longlist eingeladen zu so Lehrgängen. Und wenn da 20 Mann dabei waren und die haben gesehen, 5 davon, die haben es irgendwie nicht so drauf, die waren halt beim nächsten Mal nicht dabei. Ne? Das ging schon nach so solchen Kriterien, also sportliche Kriterien standen schon da an erster Stelle. Und ausschlaggebend war natürlich immer die NRW-Rangliste. Die ersten, die waren sowieso gesetzt dann für den Kader und für solche Touren und Lehrgänge. Und dahinter wurde halt auch so ein bisschen immer geguckt, wer hat vielleicht Potenzial, aber noch nicht genug Punkte. Also das war schon so ein bisschen Fördermaßnahme dann auch. Ne?
Was für von den, sagen wir aus der Jugendzeit, gibt es da ein paar Namen, die den Sprung ins Profigeschäft geschafft haben, mit denen du früher zusammengefahren bist?
Ja, schon. Die sind jetzt natürlich auch schon lange nicht mehr auf dem Tapet. Von daher weiß ich nicht, ob die Namen euch noch was sagen. Aber da wahrscheinlich schon so Andy Kappes zum Beispiel,
Der
leider verstorben ist.
6-Tage-Rennen.
Sechs-Tage-Rennen sehr gut, aber auch Klassiker. Was hat er, Gent Wevelgem? Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, hat er, glaube ich, auch mal gewonnen. Also war schon ein richtig guter. Die anderen werdet ihr nicht kennen, weil die auch sehr kurz nur Profi gewesen sind. Raimund Lehnert zum Beispiel. Sind schon so eine Handvoll gewesen. Remig Stumpf, auch ein sehr guter National, ist leider auch nicht mehr unter uns. Also da waren schon einige.
Okay. War ja auch die, das war ja quasi die Zeit, wenn du bei 20 warst, und 1985. Also 10 Jahre zu früh für den absoluten deutschen Hype. Wo
das war halt, deswegen, als ich dann mit 20 aufgehört habe, das wäre eigentlich genau der Sprung gewesen, sag mal, wo du von der Leistungsfähigkeit her am stärksten bist, so 20 bis 25 Jahre, U23 heute in dem Bereich. Da habe ich dann das Handtuch geschmissen. Also ich habe da überhaupt keinen Groll oder Trauer dem nach. Ich denke mir nur manchmal, wenn ich die Kollegen gesehen habe, die es dann im Profigeschäft auch geschafft haben, sich so ein bisschen durchzusetzen und durchzubeißen und die halt im Jugend- oder Juniorenbereich in etwa meine Kragenweite waren, da denkst du halt schon, wie hättest du das denn hinbekommen oder hättest du es überhaupt hinbekommen? Ne? Aber im Nachhinein, alles in allem, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe ins Profigeschäft, weil das ja auch eine Zeit war, die nicht so besonders rühmlich war. Ne?
Ja, und vor allem davor, rühmlich nicht, aber obwohl, du hättest wahrscheinlich altersbedingt, du wärst 30, 1995, hättest du noch schön ein paar Jahre die Kohle absagen können, wenn es gut gelaufen wäre.
Ja, aber das muss ich schon in jüngeren Jahren abzeichnen. Ich bin zwar auch internationale Jugendrundfahrten gefahren, bin da auch so mit Ach und Krach unter die ersten 10 gekommen, habe da auch im Zeitfahren mal Leute gekloppt, die später international im Profitum ganz gut waren. Aber das waren dann so, sage ich mal, Tagesbestleistungen von mir. Aber du musst dann schon konstant auch wie gesagt, auf internationalen Rennen vorne mitfahren, damit sie in dem Alter schon zeigt, dass du auch das Zeug zu einem sehr guten Amateur oder einem Profi hast.
Okay, und wie kommt man dann?
Da, so weit war ich. Ich war zwar immer gut, so, ne, weil ich das von klein auf gemacht habe, um die Ecken flitzen, Position fahren, Auge und so weiter. Da glaube ich, kann ich heute noch gut. Aber so die reine Power, die reine Physis, die du brauchst und was halt auch wichtig ist, die sich gut zu erholen bei längeren Rundfahrten und sowas, das habe ich ja nie ausgelotet, ob ich da wirklich, glaube ich aber nicht, dass ich da das Zeug zu gehabt hätte, nee.
Okay, und wie kommst du oft dann um den Sprung wieder zum den 5 Jahren Pause, deinem Körper Regeneration gegeben und dann mit 25 saßt du zu Hause?
Ja, und da hast du gesagt, tatsächlich,
ich muss mal wieder machen.
So ähnlich, ja. Also mein Gedanke war,
das war der 1990,
das kann irgendwie jeder, ne? Hier in die Diskotheken rein und raus und die Nächte um die Ohren schlagen. Das hat mich aber irgendwie nicht so richtig zufriedengestellt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist schon besser, wenn du irgendwie was machst, was andere, was nicht jeder kann, ne? Und habe dann wieder angefangen zu trainieren. Zuerst mit einem Kumpel, der ganz gut im Leichtathletik war, bei der TLG in Troisdorf, habe ich mit dem viel trainiert, bin laufen gegangen und so hier Folterkammer und bin zusätzlich auch noch Rad gefahren. Da habe ich dann ein halbes oder ein Dreivierteljahr, habe ich dann im Prinzip beides gemacht, Leichtathletik und Radfahren und habe dann gedacht, okay, jetzt bin ich eigentlich wieder fit und bin wieder eingestiegen. Habe das aber dann, ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde, habe mich dann aber auf die C-Klasse konzentriert. Wollte also nicht aufsteigen. Ja. Damals war die Regelung noch entweder 2 Siege oder 10 Platzierungen unter den ersten 10 und du bist in die B. Und dasselbe von der B in die A.
Ah, okay.
So, und dann habe ich dann halt in den ersten, sag ich mal, 12 Rennen meine 10 Platzierungen gefahren. Dann hatten wir Mai oder Juni und aufsteigen wollte ich nicht. Und dann habe ich dann die Saison dann meistens schon so relativ früh ausklingen lassen. Und dann haben halt alle auch immer gesagt, ah, komm, das ist doch Perlen vor die Säue, zieh doch durch und steig auf. Und dann sag ich, ah, nee, das ist mir zu hart und dann muss ich ja richtig trainieren. Ich habe wirklich nicht viel trainiert zu der Zeit, so 2-3 Mal die Woche, 2 Stunden Vollgas, fertig.
Alles unter Siegburger Flagge damals noch?
Ja.
Das muss ja so 1990
ich
gewesen sein.
Ich habe in Siegburg wieder angefangen, bin dann aber nach Spich und von Spich, glaube ich, nach Pullheim. Also ich habe dann noch so 2-3 also Teams
durchgemacht. Ab 2-4 kann ich es dir erzählen.
Ja, das ist gut.
Davor halt leider nicht.
Ja, und da habe ich dann so ein paar Jahre C-Klasse getingelt und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann lassen wir mal aufsteigen. Ja, dann B-Fahrer war jetzt nicht das Problem, aber dann von der B in die A.
War das damals noch anders? Also ich, als ich das noch kannte, war B ja quasi, wenn du von C in B aufsteigst, also wenn du 3 Tage später gefühlt nicht in A aufgestiegen wirst, ging der Weg ganz schnell zurück meistens. Also es hat sich ganz,
viele
ganz,
sind hängen geblieben.
Es gibt ganz wenig B-Fahrer, also entweder wurdest du direkt A-Fahrer oder war das früher anders durch dieses längere Aufsteigmodell sozusagen oder? Weil ich kann es ja noch 1 Sieg oder 5 Platzierungen, glaube ich.
Ja, das kam danach.
Genau.
Nee, es ist schon so, dass die, ich sag mal so, 1/3 ist, hat vielleicht einen Durchmarsch gemacht und 2/3 sind dann aber in der B-Klasse hängen geblieben und nächstes Jahr dann wieder abgestiegen.
Ah, okay.
Also es ist so, würde ich sagen, 2/3, 1/3 Verteilung, die es dann wirklich in die A-Klasse gemacht haben, ja.
Okay, und dann wann hast du dann gesagt, so jetzt
Step das next step. War in dem, entweder kurz davor oder während ich dann im Radsportteam Köln gefahren bin, wo Raphael dann auch mitgefahren ist.
Moment, ich gucke.
Guck mal gerade, welche Jahreszahl das war.
Oh nein, ich habe mir nur Senioren aufgeschrieben. Das war aber Radsport, das war von 2004 an, glaube ich. Du bist ja dann bis 2012 kam dann Starbike, glaube ich, kann das sein?
Boah.
Laut Radnet?
Weiß ich nicht. Also jedenfalls habe ich dann irgendwann
lange, lange gesagt, okay, Kölner Radsport.
Da habe ich dann auch irgendwann angefangen, mehr zu trainieren und da brauchst du ja schon ein bisschen auch die Zähigkeit und Ausdauer. Den Rest hatte ich eh und dann bin ich dann irgendwann auch mit Hilfe vom Raphael, der mir, wenn er seine Chance nicht wahrnehmen konnte im Rennen, er ist natürlich immer jemand gewesen, der vorne rausgefahren ist und die Entscheidung in der Flucht gesucht hat und ich war halt der sich am wohlsten gewühlt hat bei einem richtig schönen Massensprint. Ne? Und wenn er seine Chance nicht bekommen hat im Rennen, dann hat er mir auch gerne mal den Sprint angezogen. Da hat mir schon ein paar Platzierungen auch gebracht.
Aber
da und wenn ich dann mal da oben war, dann habe ich mich auch da gehalten.
Also da warst du ja quasi schon ja, 30?
Ja, warst da du war schon ein paar als Tage du, ne? älter, ja.
Würde ich sagen, so Bauchgefühl. Wenn wir es mal so, da sind wir so kurz vor Ulrich-Zeiten, dürfen wir so Mitte der 90er gewesen sein.
Ja.
Also, wenn du sagst, Rafa war dabei, welche Ikonen des Kölner Radsports waren noch dabei? Boah, welche Größen?
Jetzt muss ich, Harald Frank, kennt den noch jemand?
Mm-mm.
Nee. Ja, das sind, die fahren ja auch alle schon lange nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass da jetzt, mir würde auch spontan jetzt keiner einfallen.
Okay, was ist mit Erik Fischer? Haben wir gestern drüber gesprochen. Der ist auch mal kurz hochgefahren. Und wie alt ist er? Wir waren uns gestern nicht einig.
Oh.
Ohne ihm zu nahe zu treten zu wollen.
Ich habe keine Ahnung, wie alt Erik ist. Okay. 10 Jahre jünger als ich.
Oh, okay.
Schätze ich mal.
Schätze auch, so Mitte 40 wird er sein.
Ja. Weil der ist doch auch
mal. Ich habe ihn nämlich in Aachen nochmal getroffen jetzt. Auch immer noch aktiv. Er hat ja jetzt quasi noch 10 Jahre Minimum vor sich.
er fährt ja Hobbyrennen, ne?
Ja.
Ja, das ist Erik, also ich bin, glaube ich, nie so. Der, in den 5 Jahren, wo ich nicht gefahren bin, das war, glaube ich, so seine sehr gute Zeit.
Der hat
mit dem Mike Vomfeld zusammen.
Genau.
Und ich weiß gar nicht, in welchem Team die da gefahren sind.
Da gibt es ein Bild bei Facebook oder so, ja. so ein Kader und da gefühlt kennt man da irgendwie jeden von.
Ja.
Ich hätte gedacht, da gehörst du auch dazu irgendwie in die
Also Gang. Ich wüsste nicht, dass wir mal so in direkter Konkurrenz aufeinander getroffen sind, ne.
Okay. So, dann.
Mit Raphael warst du dann in einem Team?
Genau, im Radsportteam Köln.
Also Rafa 20, du 30. Ungefähr circa vom Alter her. Und ja, Mitte der 90er, dann seid ihr da um
oder
die Ecke.
Älter.
Nee, ja, also nee, muss. Pi mal Daumen.
Ja.
Um die Ecke geflitzt. Genau. So, und dann kam 1997. Der Stern am Radsporthimmel wurde geboren, denn ich wurde 10 in dem Jahr.
No.
Nein, dann kam auf einmal, gab es auf einmal Radsport. Ja, so 96, 97 ging das ja dann los mit richtig Radsportboom, oder? Hast du da als aktiver...
Ja klar, das ne, mit Ulrich wird 96 Zweiter, 97 gewinnt er die Tour, gerade weil es natürlich auch hier bei uns in der Region, ne,
Bonn,
Empfang in Bonn, Telekom und das ganze Gedöns, da glaube ich hat, ob du jetzt Radsport-Fan warst oder nicht, ob du Radsport selber betrieben hast oder nicht, das sind halt so Zeiten, die nimmt ja auch jeder wahr. Das ist genauso, als Michael Schumacher seine Jahre hatte, Steffi Graf, Boris Becker, auch wenn du mit Tennis nichts am Hut hattest, du hast es geguckt.
Nee, wohnen denn die Rennen anders? Gab es auf einmal mehr Rennen? Waren mehr Zuschauer da? Auch im, sag ich mal,
mehr Teilnehmer?
Die Akzeptanz, die war eigentlich sowieso immer gut. Das hat eigentlich erst deutlich nachgelassen mit dem Problem, mit der Problematik des überhandgenommenen Dopings und diese ganzen Skandale, die da so rausgekommen 2006, sind. Ne?
2007.
Da wurden die Rennen weniger, da wurde die Akzeptanz in der Bevölkerung viel weniger. Das hast du teilweise gemerkt, wenn du... Ich war ja so gut wie nie auf Veranstalterseite, aber du merkst, kriegst ja mit, wenn eine Strecke aufgebaut, abgesperrt wird und die Anwohner da im Dreieck titschen, ne, dass du ihnen die Garage zustellst, obwohl sie das schon 6 Wochen vorher wussten, dass es so sein wird an dem Tag. Und mir sind so Sachen passiert. Ich fuhr irgendwo trainieren, das war in der Eifel, also wirklich am Arsch der Welt. Rote Ampel, Eltern mit ihren 2 Kindern, wir halten an, weil die rübergehen wollten über die Fußgängerampel. Ah, und wir waren zu dritt. Ach, guckt hier, die 3, das sind diese Typen aus dem Fernsehen, die Doper.
Was?
Wir haben uns angeguckt. Hä?
Aber das war ja
was machst du mit dem Kind, habe ich mir nur gedacht.
Aber das war ja jüngere Vergangenheit. Also müsste so ab 2006 ging das ja radsporttechnisch ein bisschen bergab sozusagen.
Ja.
Das ist ja gar nicht so
Ende
lange
90er,
her.
Jahrtausendwende.
Ja, aber gut, ja. Da gab es ja noch Olympiasieg, Ulrich, ich glaube 2000 und so, da war ja noch ein bisschen Hype.
Ja.
Ich glaube 2006 war Fuentes, habe ich letztens nochmal gesehen.
Also zu der Zeit, du brauchst nur ein paar alte Bilder gucken. Ich habe ja ein paar mitgebracht, wenn das da drauf zur Geltung kommt. Aber es waren sehr viele Rennen und trotzdem unheimlich Zuschauer. Also wenn ich Alteburger Straße, also ein Klassiker in Köln, wo die Küppersbrauerei früher stand. Das war auch großer Küppers-Kölsch-Preis, der ja Sponsor von der Erfurt Comet Delia Köln waren. Oder Eigelstein, da standen sie wirklich wie beim Rosenmontagszug in 5er, 6er, 7er Reihen auf der Zielgerade. Ne? Da musst du froh sein, wenn du was siehst in der letzten Reihe. Und heute, wir sind dann da leider nur noch eine Handvoll. Ne? Und in der Regel sind das dann Betreuer, Familie, weiß ich, von denjenigen, die da Rennen fahren. Also der klassische Zuschauer, der ist auf unserem Niveau, jetzt, ob das jetzt Jedermann ist oder Amateursport, schmeißen wir mal in einen Topf. Ja. Ist eigentlich nicht mehr da. Bei großen Events, Profirennen, ob das jetzt Deutschlandtour, Giro, Tour, Vuelta sowieso, da sind ja immer noch Massen unterwegs. Ne? Aber so alles, was jetzt nicht wirklich Weltspitze ist, leider, kommt vielleicht wieder.
Ja, aber positiv. Ich habe das Gefühl, dass es langsam wieder kommt. Also zum Beispiel, also so vereinzelt, Refrat gibt es ja auch immer so ein paar Leute, die dann ihren Bungalow oder ihr Pavillon aufstellen. Klar, bisschen Musik, bisschen Bierchen und dann hörst du schon jede Runde, wo du vorbeifährst. Also es gibt schon ein paar. Und ich fand zum Beispiel in Meiningen, fand ich es sehr extrem. Da war ja fast in jedem Dorf, wo du durchgefahren bist, Dorffest. Die haben allerdings auch einen Preis ausgesetzt für das
lauteste
Dorf oder sowas, ne, wo du durchgefahren bist. Aber ich glaube aber auch im Osten, da ist so ein bisschen mehr Begeisterung.
Ich wollte gerade das Klischee des Ossis da Radsport verrückt ziehen. Und darf nicht vergessen, wir haben 2,5 Jahre Pandemie und irgendwie gefühlt ist ja, kennen wir ja alle, jedes Wochenende irgendwo ein Fest, was nachgeholt wird. Und man ist ja froh über jedes Ding, was jetzt Angst, dass im Winter wieder nichts los ist und so. Da wird ja jedes Fest genommen, um irgendwie zu feiern. Und das wäre hast du vollkommen recht, aber wenn ich jetzt auf die Landesgrenze mal so ein bisschen nach Westen, in meine Lieblingsländer da West, da ist es ja noch ganz anders. Ne? Da ist ja heute noch viele Kirmesrennen quasi, dass eine Kirmes ist. Und dann sind abends dann, je nachdem, keine Ahnung, Dörni-Rennen, normales Rennen. Und da hast du die Zuschauer noch. Ne? Da hast du auch den Klischee-alten dicken Mann, der heute vielleicht beim Kreisliga-Fußball guckt, der hat dann seine Zeitung und kennt dann die Amateurfahrer da in Holland irgendwo oder in Belgien, die fahren. Sowas, weiß ich nicht, also da sind wir ein bisschen von entfernt hier.
Gut, wir haben jetzt gerade von dem Zuschauer geredet, der dann wirklich dahin fährt, aktiv und zuguckt. Und ich habe natürlich jetzt von dem Zuschauer erzählt, der im Prinzip die Tür geht. Ja. Ne, also in Meiningen oder sowas, die dann halt im Dorf sind oder in Refrath, die gehen halt vor die Tür, bauen was auf, weil das Rennen vorbeigeht. Und dann denken die, komm, wenn was los ist, dann schauen wir halt zu.
Ja.
Aber dass du wirklich jetzt hier ins Auto einsteigst, sagst, ich fahre eine halbe Stunde zum Eigelstein, weil da ist heute Radrennen, das will ich mir unbedingt angucken. Das gibt's, glaube ich, im Moment noch nicht so in der Masse. Ne?
Ich weiß, als Kind, ja klar, rund um Flughafen gab's ja bei uns hier. Und wie oft bist du das gefahren?
Nie.
Nie? Du bist nie rund um Flughafen gefahren?
Nee. Das war ja auch nicht oft, ne?
Ich
4-5 Mal nur? Vielleicht.
Da habe ich 4-5 Mal gefühlt mit meinem Vater irgendwo abgesperrt in Loma. Also ich dachte, das
war. Also du warst immer dabei.
Tatsächlich, ja. Also und ja rund um Köln war muss man immer gucken gehen als Kind. Das war ein Pflichttermin bei uns.
Ich meine,
zu Hause.
Rund um Köln, klar, es ging ja auch hier durch Loma durch eine Zeit lang.
Rund um Köln?
Ja.
Das kann ich nicht, dass ich was verwechsel. Rund um Flughafen kann ich mich erinnern.
Nee, rund um Köln. Das ging dann durch, also Siegburg, dann durch Loma, Donrath und dann Heppenberg hoch, oben über die Höhe.
Stimmt, ja.
Ja.
Da erinnere ich doch, da erinnere ich mich dran. Da war ich, oh Gott, da war ich ja auch, ja, das muss ja so 10, 11, 12, 13 gewesen sein. Stimmt, ja, da waren viele Leute, also viel.
Ja, es ist halt, es hat eine sehr lange Zeit eine fiese Abwärtsspirale genommen, ne, der Radsport in Deutschland, ne, verschiedene Faktoren. Da kam dann auch eins zum anderen, ne, wie gesagt, die Akzeptanz in der Bevölkerung war weg, Sponsoren haben sich zurückgezogen. Die Kommunen und Ordnungsbehörden haben Rennen immer schwerer gemacht zu organisieren, immer höhere Gebühren, immer mehr Auflagen. Für eine Rundstrecke musst du mittlerweile 50 Ordner haben, wo früher 5 gestanden haben. Und es hat ja auch geklappt. Ne? Und dadurch ist das Ganze immer schwieriger und immer dünner geworden. Aber ich habe auch das Gefühl, dass so der Boden erreicht ist und dass es jetzt wieder besser wird.
Und du hast aber die ganze Negativspirale, sagen wir mal, fangen wir mit 97 bis 2010, hast du komplett durchgezogen.
Ja.
Bist du die ganze Zeit gefahren.
Ja.
Okay, dann war angefangen. Wann bist du dein erstes Nachtour-Kriterium gefahren?
Darf ich mal fragen, was ist ein Nachtour-Kriterium?
im Endeffekt, obwohl, Peter, erklär du es, warum soll ich jetzt raten oder halb erklären, wenn du so zig gefahren bist?
Ein Nachtourkriterium. Wie der Name schon sagt, findet es nach der Tour statt, immer direkt nach der Tour. Das erste war
so. Ein Tag danach, schon in Belgien, ne? In
montags, Frankreich. Direkt danach. Hier bei uns war es eigentlich immer mittwochs dann die Tour de Neuss. Mhm. Dann gab es noch die Nacht von Hannover, die es nicht mehr gibt. Tour de Neuss gibt es ja zum Glück noch oder wieder. Bad Homburg gibt es immer noch. Es dient im Prinzip dazu, den Leuten, die Radsport interessiert sind, die sich die Tour angeguckt haben, die sollen dann auch gerne mal vor ihrer Haustür oder in ihrer Region die Tourstars zu sehen bekommen. Und da werden halt, das sind dann eigentlich untypisch für diese, für Pro-Tour-Fahrer, werden dann halt kleine Rundstreckenrennen organisiert. Du kriegst natürlich nicht alle und schon mal gar nicht die Big Macs immer überall an den Start.
Die aber auch immer mit Trikots, ne? Mit gelbem Trikot, mit gelbem Trikot fahren und kriegen ordentlich Startgeld auch, ne?
Also die werden dann halt eingeladen. Du möchtest möglichst viel haben, was dein Budget als Veranstalter halt hergibt. Und in der Regel hast du dann schon so 5, 8, 10 Mann, die wirklich bei der Tour auch waren. Der Rest sind dann Profis, die nicht unbedingt in dem Jahr bei der Tour waren, aber schon mal bei der Tour mitgefahren sind. So, dann hast du so 20, 30 Profis und dann wird das in der Regel so auf 50, 60 Mann aufgestockt, das Feld, mit A-Fahrern oder auch mal einem lokalen B-Fahrer oder C-Fahrer. Und ja, das dient halt dazu, diesen Tour-Vibe noch so ein bisschen zu verlängern und in die deutschen Vorgärten, oder ist ja nicht nur in Deutschland.
Ist ja Frankreich, ne? Belgien, Holland, ja, ganz, ganz schlimm, ne?
Also halt so ein bisschen zu verlängern, das Ganze, ne? Und dass man da auch hautnah, selbst wenn man nicht bei der Tour war und es nur am Fernsehen verfolgt hat, dann das Spektakel auch mal zum Greifen nahe hat, ja. Das ist eigentlich so der Sinn der Sache, ne? Natürlich haben dann, sag ich mal, gute A-Fahrer halbwegs ebenbürtige Chancen mit einem, der 3 Wochen Tour gefahren ist und auch jetzt nicht unbedingt der beste Eckenflitzer ist, aber gut, den Tourmalet hochkommt, ne? Da hast du schon tatsächlich so eine Art Chancengleichheit, aber es wird natürlich vorher in der Rennbesprechung gesagt, dass du den Profis nicht in die Karre fahren sollst, nicht so auf letzter Rille in die Kurve reinstechen sollst und, ne?
Also, geht schon um die Show.
Also da ist Fairness schon wirklich ganz hoch angesetzt und das versteht ja auch jeder. Ne? Ja, die verdienen damit, wenn sie bei der Tour vielleicht auch nichts oder sehr wenig verdient haben, da kriegen die dann, ich weiß nicht, wie heute die Startgelder sind, aber ich denke mal, dass so ein Jan Ullrich bestimmt seine 20.000, 30.000 Mark, Euro bekommen hat. Ja, und heute ein guter, ich sag mal, wenn ein Tourgewinner irgendwo, ein Vingegaard, der wird auch nicht unter 15.000, 20.000 da seine 50, 60 Kilometer fahren.
Mhm. Ja, es ist ja auch, es gehört ja auch schon seit Ewigkeiten dazu, dass die dann...
Ja, also das ist dann, das ist auch das, was die Veranstalter sagen. Also hier verdienen die Jungs nochmal ein paar Euro, das ist deren Job. Lasst die Gewehren da vorne und selbst wenn ihr glaubt, ihr werdet ein bisschen besser, also ich sag mal, wenn die wirklich drauftreten, dann sind die trotzdem vorne, ne? Auch wenn sie nicht um die Ecke kommen wie unser einer. Deswegen soll man da jetzt nicht falschen Ehrgeiz an den Tag legen. Ne? Das ist dann schon, das hat aber nichts damit zu tun, dass du vorher weißt, wer jetzt gewinnen wird. Also so ist es nicht.
Mhm. Und wann war dein erstes?
Weißt du es oder?
Nein, ich weiß es nicht, aber da basiert meine zweite Frage drauf.
Jetzt haben wir 2008, 9.
Ach, so spät?
Ja.
Okay, also bist du...
Also ich bin dazu gekommen, weil die damalige Freundin, jetzt Ehefrau vom Knesi, die Nadja, mit in der Organisation der Tour de Neuss war.
Mhm.
Und halt dadurch, dass wir uns kannten...
Ja, fahr doch mal mit.
Ich glaube, ich habe sie gefragt.
Ah, okay.
Und ja, das war dann kein Problem. Und wenn du einmal da drin bist und eine Einladung hast und dann da in dem Zirkus mitfahren darfst und dich gut anstellst, dann und dich mit den Veranstaltern auch gut hältst und...
Ach, du wirst auch als A-Fahrer wirst du eingeladen? Ja, das ist nicht, dass du dich dann meldest und sagst, hier bin ich? Nee,
du wirst eingeladen.
Ah, okay, okay.
Kriegst eine Einladung, die musst du dann zusagen und dann wird dann Startgeld ausgehandelt und...
Das heißt, du bekommst dann auch Geld dafür, dass du startest?
Ah, okay.
Ja.
Ich dachte, du hättest dann noch irgendwie normal wie beim Rennen Startgeld zahlen müssen.
Nee, zahlen musst du nicht, du kriegst was.
Ach, cool.
Deswegen ist ja jeder so scharf darauf.
Ach so, und das handelt jeder aus?
Ja. Also ich sag mal, die haben ihre festen Sätze. Wenn du jetzt gerade die 5 Rennen davor alle gewonnen hast, dann kannst du noch mal ein bisschen was mehr aushandeln. Aber in der Regel haben die schon so ihre Sätze, ne? Pro-Tour-Fahrer, KT-Fahrer, A-Fahrer. Die werden schon mehr oder weniger gleich behandelt, was die Kohle angeht, ja.
Okay, aber dann meine zweite Frage, wenn es von 2,8...
Seine zweite Frage, wie viel verdient man dann als A-Fahrer bei so einem Start?
Ich hätte jetzt galant das umschifft, aber wenn du es fragst, in welcher Range bewegen wir uns? Wenn ein Vingegaard, sagen wir mal, 15 Mille macht pro Rennen, wo kriegt ein Normalo, der jetzt mit der Tour nichts zu tun hat? Welche Riegel sind das? 5 Euro im Umschlag ist plus ein Eimer Spüli vom Sponsor?
Das ist bei den heutigen Spritpreisen, sagen wir mal, 1,5 Tankfüllungen so im Schnitt.
Ach doch schon.
Ja. Also deine Kosten hast du gedeckt.
Okay. Also es ist dann doch was mehr als das Sebamed-Paket.
Das, ja. Genau. Okay. Aber meine zweite Frage, die darauf basiert ist, weißt du, mit wie viel Toursiegern du Rad oder bist du schon mal mit einem Toursieger ein Rennen gefahren?
Nee.
Antierend oder nicht antierend?
Ich denke mal, dass der Fizi gleich sagen wird, dass er schon mal mit einem Olympiasieger und Weltmeisterrennen gefahren ist.
Doch, also ich, nein, also du meinst in einem Wettbewerb.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber es war in Meiningen mit Toni Martin.
Stimmt!
Das ist ja kein Toursieger.
Der war nicht zu, nee, aber Olympiasieger.
Ich sage Olympiasieger und ich Weltmeister.
Und ich war Weltmeister, ja, aber nicht Toursieger. Nee. Also mich ging, ich hatte wirklich die Bilder von Neuss und so im Kopf und ich dachte, also wenn einer viel Rennen gefahren ist mit Profis, ist dir vielleicht mal irgendein Toursieger in einem Rennen untergekommen. Nee. Oder später, nee, früher. Nee. Okay, ist Deutsch auch, nee, das haben die, stimmt, habe ich zu naiv gedacht.
Dass ich bin nie mit dem gelben Trikot um die Wette gefahren.
Nee, aber auch mit einem, der letztes Jahr es hatte oder danach erst geholt hat oder.
Nee.
Nix.
Leider nicht.
Nee, dafür waren aber. Ja, gut, die fahren ja tatsächlich meistens dann so ein
Bild. Vielleicht, jetzt mache ich kurz einen Werbeblock.
Ja, gerne.
Wir machen gerne. Vielleicht Werbung, ist ja einer mit einem gelben Trikot am 9.10. beim Abschiedsrennen vom Knesi in Rheinbach. Man weiß es nicht.
9.10. Das merken wir uns mal vor.
In Rheinbach, 9.10. in Rheinbach.
Boah, lass uns
nach überlegen. Münster, da ist unsere Form weg, aber wir können zugucken.
Form kommt nicht mehr. Was ist denn, mal überlegen, Knesi, jetzt lass uns mal Wetten abschließen. Wer könnte,
der mal das gelbe Trikot hatte oder Knesi, die Tour gewonnen hat.
Knesi hat 2012.
Sowohl als auch. Könnte ja sein.
Ne? Knesi hat 2012 den Mann in Bonn-Schuhen zum Toursieg gebracht, um es mal so zu sagen, ja.
Vigo?
Sir Vigo, bitte, ja. Nein.
Das wäre krass. Ich habe da ja mit auch jetzt nur meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht.
Das wäre krass.
Ich glaube es nicht, aber es wäre cool.
Du hast doch da Drähte hin. Kannst du da nicht mal...
Habe ich gar nicht. Also zum Knesi, ja, aber halt nicht so.
Also mal ein bisschen. Hey, wir haben 2012, dein Toursieg, dann kam, so viele Leute waren beim Toursieg aktive Fahrer nicht dabei.
Ich gehe mal schwer davon aus, dass er den mit in den Kreis derer aufgenommen hat, die er fragen wird, ja.
Da würde ich mir, alter Falter.
Da gibt es noch Boom, da gibt es noch Geraint Thomas. Also da
Thomas wäre natürlich eine Sensation.
Ich will die Brille von Thomas, aber Vigo wäre krasser.
Darf der überhaupt noch auf ein Rennrad?
Wer, Thomas?
Vigo wegen Gewicht.
Der hat doch jetzt ganz frisch, Factor macht doch jetzt Werbung mit diesem 5-Speichenrad, das heißt, wo Greipel auch mitfährt, mit dem weißen Reifen. Ganz, ganz aktuell.
Ja.
Der hat, ja, Vigo ist momentan geht, der hat ja aufgehört zu trainieren. Der war doch, wollte doch
Ruderer werden. Nicht mehr.
Nein. Der Ruder immer
nur noch zurück.
Genau. Der ist doch, der hat doch gerade sich, der kann auch, der lang sitzen, hat er 3 Wochen auf dem Motorrad verbracht in Lederjacke und.
Mit Pelz.
Ja, Weltklasse. Ja,
also ich finde den mega cool.
Das ist der geilste Typ unter der Sonne. Ja. Wenn es einen Typ, der geil ist, gibt auf der Welt, ist es der. Bernal könnte jetzt, wäre von der Zeit auch noch passen, ne?
Aber Thomas fände ich auch geil.
Thomas wäre geil.
Der ist halt irgendwo jedermann. Der postet Bilder hier mit Vingegaard und, Pogacar mit dem Typen, der da am Essen ist, während die beiden sich auf die Fresse hauen. Hast du das gesehen bei Instagram?
Aber
da sitzt so ein Typ in so einem Kiosk, hast du das Bild gesehen?
Nein.
Sitzt so ein Typ im Kiosk und isst so seinen Döner am Essen und zappt am Handy rum und auf der anderen Seite gibt's eine Schlägerei und da hauen sich zwei auf die Fresse. Und dann stehen halt so, die Namen sind dann drüber geschrieben, die sich auf die Fresse hauen, ist dann halt Vingegaard und Pogacar. Und der dann in Ruhe da sitzt, der Thomas, weil der halt immer, alle haben attackiert und er ist dann immer seinen Stiefel zugefahren und war dann.
Okay.
Und ich meine, mit der Weste, das ist doch mehr als jedermann, oder?
Also, aber ganz im Ernst, also immer eine Lanze für den Sir zu brechen, übrigens, ja, ne? Also er ist wirklich Ritter, darf man dazu sagen. Der Ritter ist vor Corona gewesen, haben die Adam Blythe, Matt Stevens und ich meine Steve Cummings, also alles ehemalige britische Meister, in ihren Trikots haben die eine Bikepacking-Tour gemacht. ich glaube, der Sohn von Wiggins, der übrigens irgendwie ein Bahnrennen gewonnen hat, also auch relativ abgeht, ist irgendwo hingefahren. Im Endeffekt hast du die nur gesehen, in Kneipen sitzen, Schachtel Zigaretten stapelnd, Bier am Trinken und ich zeige euch das nachher mal, das kann man jetzt hier, also sagen wir mal so, ich glaube, Wiggo hat, war das Adam Blythe oder Matt Stevens? Nein, mal so, dem Geschlechtsverkehr genötigt optisch, um das mal so zu erzählen. Und das ist halt bei Instagram, also das finde ich ist jedermann. Ja. In Dreiviertelhose ohne Socken, ja, wohlgemerkt.
Ja, aber ich fand jetzt während der Tour, das ja, ist ja in der ja, Freizeit, ja, aber während der Tour mal so eine Weste, das Einzelzeit das fahren, ja, danach aber noch auf dem Podest abschließen bei der Tour und dann alle am, ja, ist es Ero, ist es, und er nur, ich hab's einfach vergessen.
Ja.
Das fand ich geil.
Noch lustig ist, das ist ja
und
so
dann hat Team ja die Weste auch noch einen Weg gemacht, ne?
Ja.
Der hat ja die Weste Zuschauer gegeben und die wurde dann immer weitergereicht und er, jeder Zuschauer hat dann unterschrieben, hat ein Foto gemacht, wurde dann auch gepostet und nachher hat in Paris hat er sie wieder bekommen und dann wurde sie dann für einen guten Zweck versteigert.
Ich finde es gerade lustig, dass die West, also dass die, dass das Ineos passiert, was ein Team, was seitdem es quasi gibt, dafür bekannt ist, diese Marginal Gains, dass die jedes Gramm abwiegen und so weiter. Also sagen wir mal so, wäre das Lotto Soudal passiert, na komm am Arsch, wäre keinem aufgehört. Also das macht die den Humor ja noch mehr rein, dass das so einem Team passiert wie Ineos. Aber kommen wir zur Toursiegerin zurück. Keinem Toursieger. Können wir, vielleicht fährst du denn am 9.10. mit?
Ich habe eine Einladung bekommen, ja.
Okay, das heißt, die Einladungen sind raus. So, wen könnte man, wer, also ja klar, Sky, das sind ja geile Fahrer. Oh, da bin ich mal gespannt. Da muss ich auf jeden Fall in Kalender gleich eintragen. 9.10.
Kannst du denn auch noch wen einladen, so mitbringen?
Nein.
Für die Afterjob-Party.
Ich weiß, wo darauf die Frage abzielt.
Ich will auf die verlassen Jupp.
Ich würde den Feeds gerne mal
sehen.
Auf
gar keinen Fall.
Das ist so ein Kriterium.
Auf gar keinen Fall. Nicht für Geld und gute Worte. Ich würde da gerne am Rand stehen und, Alter, boah, doch. Also ich
9.10. Sollen wir hinfahren?
Ich werde immer so, ich bin ja noch ganz, ganz doll Fan. Also frag mal Toni Martin, wie Fan ich sein kann, wenn ich drei Sekt getrunken habe.
Flaschen, ja.
Der arme Junge.
Das war aber, glaube ich, Kollege Haberich hat da noch einen draufgesetzt, oder?
Ja.
Hat das getäuscht auf Instagram.
Wir haben uns da gebettelt. Ich glaube, ich hab den Kampf verloren.
Es war so, wie man es sah.
Ich habe den Kampf verloren, aber wir beide haben uns da wirklich... Ich glaube, aber Jörg war einfach nur... Jörg, wie immer.
Er ist halt gestolpert.
Ja, und ich war aber... Ich
und
bin
hat
halt,
dann direkt die Sektpulle übergekippt, aus Versehen.
Ja, es ist halt einfach mal fucking Toni Martin gewesen. Ne? Also gibt schlechtere Fahrradfahrer in Deutschland, um so gesagt zu haben.
Ja.
Das war schon krass. Ein krass netter Typ. Der uns auch versprochen hat, der will mal hier hinkommen, hat er gesagt.
Und ja, lustig. Aber das finde ich ja grundsätzlich, ich sage jetzt mal so, dadurch, dass ich Haberich ja auch schon ein bisschen länger kenne und euch und man hat ja immer so das Gefühl gehabt, die Profis und vielleicht auch noch die Elite-Amateure, die wollen so ein Lager sein und die Jedermänner sind ein anderes Lager und irgendwo so Gemeinsamkeiten gibt es nicht so viele und das ist aber gar nicht so, ne? Seitdem ich selber nicht mehr fahre und irgendwie so ein bisschen mehr Abstand zu dem Ganzen habe, ich finde, dass sich das doch vermischt hat mittlerweile.
Ja,
vielleicht war es mal anders. Also ich weiß, da bin ich ja noch gefahren.
Ja,
da haben wir Amateure schon ein bisschen neidisch auf die Jedermänner geguckt, was die alles in den A geschoben bekommen haben und Busse hatten mit Waschmaschinen. Und hast du nicht gesehen? Das sind doch nur Jedermänner. Klar, die können alle, also viele von denen können richtig Radfahren, das bestreiten wir nicht. Aber warum kriegen die viel mehr Zeugs als wir?
Die richtigen Rennradfahrer, ne? Ja, klar.
Aber wir haben ja auch mal so ein bisschen die Theorie aufgestellt. Du hast schon, also Profis, klar, wie Toni Martin oder so weit, die Jungs, die es richtig geschafft haben, sind komplett freundlich, offen, zuvorkommend, ne? Einfach lustig, witzig und hey, ne, was geht ab? Und dann hast du so ein bisschen diese, sag ich mal, B-Promis, die es eigentlich gern geschafft hätten, nicht geschafft haben, aber in der Amateurklasse sehr, sehr gut unterwegs sind.
Ja.
Und das sind dann manchmal schimmert es so durch, als wären die so ein Ticken arrogant, so nach dem Motto, was wollt ihr? Wir kennen euch nicht, wir wollen euch nicht mit. Was ihr macht, ist Kinderquatsch, ihr könnt alle kein Rad fahren und bitte auf Seite, wir kommen.
Ja. Ich finde, das sieht man oft bei rund um Köln, weil da, also früher schon und ich finde in den letzten Jahren auch, seitdem Amateure ja auch ganz normal jedermann, also da wurde es ja auch geändert, ne, dass du nicht mehr C-Amateur, sondern Halbamateur, da gibt es ja immer mal ein paar, die dann mal mitfahren und wenn du danach, also die paar Meter, die ich vorne mitfahren kann, das dann selber sehe und danach aus Berichten bekomme, dass dann die Amateure und Elite-Amateure durchs Feld wie die Krösusse rasen und am Motto, hier kommt ihr Schwachmaten, jetzt kommt der Papa, mach mal Platz. Dann reicht es halt doch nur für einen 11. Platz oder so, ne? Also dann kriegt man dann doch am Ende des Tages, hat es dann doch nicht, also Das finde ich bei Rundum, das über Jahre früher schon mit C-Fahrern und so oft gesehen, dass da...
Das war sogar innerhalb der Amateurklasse, habe ich das, möchte ich fast sagen, immer beobachtet. Also die A- oder A-B-Fahrer und die C-Fahrer, das waren immer zwei Lager.
Ach, das ist okay.
Und was meinst du, was da im Rennen, während des Rennens, es war ja meistens so, dass die C-Fahrer Vorgabe gekriegt haben und wir die dann nach, was weiß ich, einer halben Stunde spätestens eingeholt haben und dann durch das C-Feld, was von der Anzahl meistens ja auch noch deutlich größer war als das AB-Feld, ja. Wenn wir halt da durchgerauscht sind, da sind also wirklich Unfreundlichkeiten geflogen, so macht Platz und verpisst euch, fahrt auf die Seite, scheiß C-Fahrer und C-Wanzen und ne, also völlig, was ja dem Frieden im Rennen nicht gerade zuträglich ist, ne?
Ja, stimmt. Aber sonst, glaube ich, ist das schon so, du hast halt diese Jedermann-Szene, ne? Das ist ja mittlerweile wirklich mit auch sehr guten Lizenzfahrern bestückt. Das ist ja wirklich jetzt nicht mehr so diese Hobbyklasse. Ich fahre ein, zweimal die Woche und gucke. Also es ist ja schon, wird schnell gefahren, wie Fizi sagt, ne? Bei Rund um Köln, wo
definitiv,
dann mal
ja.
So Elite-Fahrer kommen und dann berghoch, hier aus dem Weg, was fahrt ihr hier zusammen? Ach du Scheiße, bla bla bla, ne? Und
dann sind sie weg.
Und nachher dann noch nicht mal Top Ten, ne? Im Zielsprint. Und klar, da wird dann eine Attacke gefahren, so nach dem Motto, jetzt fahre ich immer schön locker alleine weg, aber dann hängen die halt trotzdem noch 20 Mann am Arsch und du denkst, Kacke, ne? Ja. So leicht geht's nicht. Aber es ist eigentlich eine Minderzahl. Man merkt's bei hier und da merkt man es mal, aber ansonsten ist es eigentlich so.
Gibt ja auch nicht mehr so viel Starter bei Lizenzrennen.
Ja, nee, die gegenseitige Akzeptanz ist auf jeden Fall größer geworden.
Ja,
aber und auch, ich weiß, als das mit der Jedermann-Szene so gestartet ist, vor, sagen wir mal, weiß nicht, 10, 12 Jahren, glaube ich, ging das so.
Wo es so richtig durch die Decke ging, ja.
Da waren die, glaube ich, auch generell jetzt so in dem Bereich Spitzensport, jetzt Profis oder Top-Amateure, auch gar nicht interessiert. Heutzutage ist das auch anders.
Ja.
Also ich glaube schon, dass die meisten Jedermänner sich auch die Tour angucken. Ich glaube nicht, dass es am Anfang so war. Also Eindruck.
Es gab ja diese Perversion, dass in Deutschland jeder, also ganz viele Rennradfahrer gibt, die Rennrad fahren, ob jetzt mal weg vom Rennen, sondern ne, am Wochenende ihre Tour oder so. RTFs hatten über Jahrzehnte immer gute Start, aber keiner hat sich für den Profisport interessiert. Ja. Ich habe das Gefühl, jetzt auch die letzten Jahre und so, dass egal wo, wenn zumindest Tour und Frühjahrsklassiker, kannst du mit den meisten im Umfeld, die so ein bisschen radsportaffin sind, mit allen drüber reden. Und das war vor 12 Jahren, 10 Jahren, selbst im Jedermann-Bereich, wenn ich zu Rennen mit irgendwen gefahren bin.
Okay. Habe ich das richtig beobachtet?
Ja, volle Kanne. Ist aber auch, da ist die Zugänge viel einfacher gewesen. Also jeder hat ja heute so einen GCN-Account gefühlt. Also du kannst jedes Rennen gucken. Früher musstest du dir einen Stream über Sportza irgendwie besorgen, wenn du Glück hattest. Und Eurosport zeigt ja echt mittlerweile viel. Das war ja auch vor 10 Jahren noch ein bisschen anders. Ne? Ja. Dann wurde dann im Finale der Flandernrundfahrt vielleicht nicht, aber wurde im Finale der Vuelta wurde abgeschaltet, weil Snooker kam. Ja. So, das passiert ja heute nicht mehr. Das ist ja so ein bisschen, die Übertragung ist ja besser geworden. Oder der Zugang zu dem Ganzen. Ja. So, das ist ja eigentlich so schlecht. Aber abhaken, kein Toursieger. Aber du bist der Mensch mit den meisten Profikontakten, den ich kenne. Aus dem Bauch
raus. Das liegt aber daran, dass du vielleicht nicht so viele Leute kennst.
Die Fahrradfahrer, ja, das kann
ich habe nicht viele sein. Profikontakte.
Ach, schon
ja, lass es mal vielleicht 10 sein.
Das wäre die Frage gewesen. Aus dem Bauch rausgeführt, ohne Namen zu nennen und Telefonnummern zu veröffentlichen. Wenn wir jetzt in dein Handy gucken würden, wie viele Pros und Ex-Pros auf World Tour Niveau finden wir in deinem Handy?
Ja, so ungefähr 8 bis 10.
Okay, das ist, finde ich, auch krass.
Das ist aber auch relativ einfach, weil die, von denen ich jetzt, oder die ich jetzt im Kopf habe, auch alle so mehr oder weniger hier in der Gegend wohnen. Ne?
Auch wenn man viel fährt,
also, dann ist ich sag mal, so ein größerer Umkreis Köln, Bonn, Rhein-Sieg-Kreis.
Okay, und
da sind ja schon einige.
Ja, das stimmt. Und da ist der Weg halt, ja klar.
Ja, und dann fuhr der mal mit dem trainieren und war ich dann mit dabei und dann habe ich mich halt mit dem mal alleine verabredet und dann hat der wieder den Gorilla mitgebracht und ne?
Mhm. So. Und die Profis sagen dann auch, okay, passt, weil du dann da einfach mitfahren kannst. Ich meine, wenn wir da mitfahren würden, dann würden die wahrscheinlich irgendwann sagen, ja, schön, dass du mit wolltest, aber wir können jetzt nicht so langsam fahren, wir brauchen auch irgendeinen Trainingsreiz.
Das ist jetzt Fishing for Compliments, habe ich verstanden. Ist natürlich nicht so. Also wie wir gerade in dem anderen Themenblock ja schon angesprochen haben, die sind also nach unten hin wirklich total offen und normale Menschen und im Gegenteil freuen sich, wenn sie auch mal mit ich sage es nochmal, normalen Radfahrern fahren können. Das machen die natürlich nicht, wenn sie Programm haben. Ne? Wenn die jetzt Intervalle haben oder ja, was klar. weiß ich, auf dem Zeitfahrrad liegen oder so. Also da kommst du eigentlich nur mit denen zusammen, wenn die da auf dem Plan stehen haben, 3, 4, 5 oder nach oben offen Stunden im GA, weiß ich nicht was Bereich. Dann freuen sie sich, wenn sie es nicht alleine machen müssen. Also das siehst du ja auch, wenn du hier auf Instagram oder sonst wo guckst, wenn Nils oder André in Hürth da mit der Gruppe fahren. Mhm. Da haben die auch Spaß dran, wenn sie nicht alleine fahren müssen. Ne?
Fragen die dich dann auch mal Fragen, was bei dir abgeht und was beim Lizenzsport abgeht? Oder haben die da ja durch... Also ich bin mal mit Markus Burkhardt mal ein Stückchen in Hamburg gefahren, habe ich mal gefragt. Ich sage, kriegst du eigentlich auch so was von Jedermann mit oder interessiert dich das? Er sagt, nee, kriege ich eigentlich so gut wie gar nichts mit.
Nee, also die sind natürlich in ihrem Job, sage ich mal, zu 90% des Tages irgendwo eingebunden. Das ist ja nicht wie wir, die von 8 bis 5 oder 6 im Büro hängen und danach ist Freizeit. Mhm. Das ist bei denen schon so ein bisschen fließender. Natürlich sitzen nicht jeden Tag 8 bis 10 Stunden am Rad, aber die haben dann halt auch ihre, weiß ich nicht, Videokonferenzen mit dem Trainer, mit dem Teammeeting, mit dem Staff und welche Rennen und Planung und, ne?
Okay, dann noch hier ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung vom Training.
Ja, das ist schon mehr, als man denkt immer, ne? Von daher ist das schon verständlich, dass sie vielleicht nicht so den Blick nach, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, Blick nach unten haben. Auf der anderen Seite aber doch, also ich werde natürlich fragen die nicht nach, weil wie war dein letztes Rennen und sag mal von erster bis letzter Runde und wie ist es gelaufen, aber so der allgemeine Smalltalk, ne, wie läuft's und Platzierungen und was steht als nächstes an, klar, also Radfahrer sprechen über Radfahren, ne.
Mhm. Ja. Mach weiter in deiner Liste, sonst fange ich
lass
an.
Lass mich mal gucken. Jetzt bei 1200 Rennen, jetzt hat man gerade am Anfang ja gesagt, die Kuriosität, ich finde dieses unglücklich gelaufen ist die geilste, also das geilste, unglücklich gelaufen ist nämlich die absolute Übersetzung für Scheiße, einer hat einen schwarzen Peter, aber wir wollen ihn vorher nicht an die Wand stellen. Ist das gleiche wie, wie war das, ich feiere im kleinen Kreis. Das ist eine andere Übersetzung, aber 1200 Rennen, was ist so, also du bist ja schon so ziemlich strukturiert, du weißt ja, was du tust. Hast du mal einen krassen Fehler, einen krassen Bock geschossen im Rennen, wo du sagst so heute so, alter Falter.
Fast bei jedem Rennen.
Ja, aber so ein Ding, wo du sagst so, ei, zum Rennen ohne Schuhe angereist. Oder,
ach so, ich dachte
oder jetzt. Oder im Rennen, Kacke, wo du sagst so, jetzt nicht so für einen, der 1200 Rennen gefahren ist, oh, da habe ich 3 Millimeter zu weit rechts gelenkt und dann war ich da. Nein, so richtig, wo du denkst so, alter Falter, wie lange fahre ich Fahrrad? Warum so eine Scheiße?
Ja, das kommt tatsächlich oft vor. Also ich sag mal, das ist natürlich immer daran ausgerichtet, was deine Zielsetzung ist. Natürlich, wenn du ins Rennen gehst und sagst, ich will und kann das Ding hier gewinnen und du wirst Zweiter, dann hast du halt irgendwo einen Fehler gemacht. Oder klar, es war einer einfach besser. Ja. Du kannst ja auch alles richtig gemacht haben und sind trotzdem 10 Mann stärker. Dann hast du nichts falsch gemacht. Aber ich sag mal so, bei der Hälfte der Rennen habe ich im Nachhinein gesagt, hättest du da und da an der Stelle oder in dem Moment besser machen können.
Ja, aber das ist ja marginal.
Das ist aber immer so.
Aber
nachher bist
so
du immer schlauer.
Bücher eigentlich, ja. Wie der Kollege Schnürschuh, der einfach mal mit 2 Mittelfingern ins Ziel gefallen ist. Wie heißt du nochmal?
Ach so, der Thomas Köp.
Ja.
Grüße gehen raus.
Genau. Ja, sowas, also da kannst du bei diesem Rennen, kannst du Erster werden, aber... Der Kollege bleibt doch im Gespräch,
ja.
Oder?
Ja, das ist ja nicht Peter-Stil. Aber
so,
ich bin
mal in der Art, wo du
gerade Schnürschuhe sagst. Ich bin mal in 12-Stunden-Rennen gefahren, hatte Schnürschuhe und kam auf die Idee, mir vorher so Gummidinger von Laufschuhen, weißt du, von Triathlon, die sich selber zusammenziehen. Blöderweise hat es 40 Grad am Tag gehabt und meine Füße sind, ich musste anhalten, den Schuh umschnüren, weil es, also, war eine scheiß Idee, diese Schnürschuhe. So, ich meine, sowas, hast du keine Ahnung.
Also das Klassische, ich vergesse was zum Rennen mitzunehmen, das habe ich auch schon gebracht, ja, aber super selten. Einmal hat es allerdings, wäre es fast daneben in die Hose gegangen, da war Deutsche Meisterschaft im Zeitfahren und ich habe sowohl Trikot als auch Helm vergessen, Hose hatte ich bei, Schuhe auch. So, und die war leider nicht um die Ecke, sondern in Liesberg, irgendwo im Frankenland ist das, glaube ich. Okay. So Richtung Bamberg. So, samstags da angereist, festgestellt, wollten eine Runde fahren, sonntags war der Wettkampf. Da fehlt was. So, meine Eltern, da war ja auch nichts mit Handy oder so, ne? Wir sprechen da auch jetzt von, weiß ich nicht, 77, 78 oder wann das war.
Da waren noch Ferngespräche.
Ja, da musstest du das noch anmelden. quasi Nachbarn, der auch damals Vorsitzender im RV Siegburg war, angerufen, der bei uns auch in Birk wohnte oder immer noch wohnt. Treffen wir uns irgendwo, halbe Strecke, Autobahnraststätte, bringst du was an Trikot, weil der hatte halt auch die Klamotten, war Zeugwart, würde man beim Fußball sagen.
Ach, hat man die Trikots wie beim Fußball abgegeben und einer hat die zentral, hast du dich zu Hause selber?
Also während der Saison hast du es natürlich bei dir gehabt, aber ja. Das wurde halt vor der Saison natürlich, wie das heute auch noch ist, zentral bestellt und dann ausgegeben.
Ach so, okay.
Aber der hatte halt die Trikots, die noch übrig waren oder zur Verfügung standen, der hätte eins bringen können, auch in meiner Größe. Das ist aber dann irgendwie nicht zustande gekommen und dann haben wir uns irgendwie, einen Helm habe ich mir dann geliehen, aber meine Eltern haben das natürlich alles organisiert, damit die anderen Fahrer waren ja auch in dem Hotel, ne? Und so muss man sich das vorstellen und dann habe ich irgendwie von jemand anderem einen Helm gekriegt und ja, Trikot war nicht aufzutreiben, schon mal gar nicht dann mit RV Siegburg drauf und in den Farben und damals war das wirklich auch, wenn du da die falschen Socken anhattest, dann wurdest du ja disqualifiziert so ungefähr, ne? Da mussten also weiße Socken sein und so.
Ach, das war
Trikot hatte ich keins.
Das war vorgeschrieben mit den Socken.
Ja.
Das ist nicht ein.
Es steht irgendwo in der Sportordnung. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ja. Und Trikot war jetzt auf die Schnelle keins aufzutreiben. Also in ein Sportgeschäft gefahren, ein weißes T-Shirt gekauft, wo hier Schleichwerbung, Achtung, Puma drauf stand.
Ja.
Wäre nicht erlaubt, die hätte mich sofort disqualifiziert. Meine Mutter dann noch irgendwo Garn und Nadel geholt und hat das dann zugestickt. Das kleine Logo, das war nur so groß. Ne?
Ja.
Und damit bin ich dann die deutsche Meisterschaft im T-Shirt gefahren.
Im Baumwoll-T-Shirt.
Geil.
Das ist doch mal eine Story.
Das ist das.
So was wollte ich mal hören. Dann Haken dran. Dann, habe ich auch schon. Dann, ja gut, 40 Jahre Rennrad von Stahlrad mit Rahmenschaltung und oben liegenden Zügen zu jetzt, glaube ich, Giant TCR mit Scheibenbremse und wie hieß der kleine Sattel, der sogar nach vorne geneigt ist, weil ich am Samstag
gesehen habe. Shortnose, hast du es genannt?
Nee, ich glaube, es heißt auch so. Das war Alex, ich habe keine Ahnung, ich bin da raus. Ich weiß nur, der war nicht in der Waage, das habe ich gesehen. Also du hast ja ein paar Entwicklungsschritte mitbekommen. Ich finde ja immer noch, meine persönliche Faszination ist, 100 Jahre Bautenzug sind einfach ad acta gelegt, weil eine elektronische Schaltung und eine Scheibenbremse keinen Zug mehr am Fahrrad heute hat. Das finde ich irgendwie ist krass, dass 100 Jahre du Alpen runtergefahren bist an Seilzügen und jetzt einfach nicht mehr. Wenn du so eine Sache, wenn dir eine Entwicklungssache auf einfällt, wenn du sagen müsstest, so das war in 40 Jahren das Krasseste.
Pedale.
Von
Haken und Lederriemen
ja.
Festgeschnallt und nicht rauskommen können, sei denn du packst mit der Hand nach unten auf Klickpedale. Wo ich am Anfang tatsächlich auch gedacht habe, das kann doch nicht funktionieren. Als die ersten ankamen und keinen Haken mehr um den Fuß hatten und keinen Lederriemen, mit dem sie komplett festgeschnallt waren, sondern nur noch Schuhe. Ja, wie soll das halten? Du rutschst doch, wenn du ziehst oder sprintest, rutschst du doch aus dem Schuh raus. Ja. War natürlich, der Schuh war ja so gebaut, dass das nicht passiert. Ne? Und ich habe da so ein, zwei Jahre oder Saisons gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, dann rüste ich auch mal um. Scheint ja doch zu klappen.
Dann kam
das Luca. War schon, anfangs fuhren wir Look, genau. Also das war halt auch, wenn du früher mal, ich habe es zum Glück super selten und sage jetzt immer noch toi, toi, toi. Ich weiß, in den Rennen bin ich vielleicht insgesamt, also keine 10-mal gestürzt, weil, glaube ich, eine gute Quote ist.
Ja.
Aber wenn du gestürzt bist, dann hast du das Ding am Fuß gehabt. Ne?
Stimmt.
Also da musst du schon richtig geballert haben, dass du rausgekommen bist. Was aber auch nicht schlimm war, ob das Rad jetzt fliegen geht oder weiter an deinen Füßen hängt, macht keinen großen Unterschied. Tatsächlich egal.
Okay, ich hätte gesagt, dass sich dann vielleicht noch echt verwindet. Und
nö. Aber das war eigentlich so der, würde ich sagen, der größte Schritt in der Technik für mich.
Meilenstein. Ich bin schon froh, dass er jetzt nicht hookless, tubeless und was ich der modernen Welt sage.
Dürmes Kram hier. Bist du durch?
Mach mal weiter. Mir fällt noch zwei, drei an, aber mach.
Dein bestes Rennen, was du je gefahren bist, also nicht unbedingt von der Platzierung her, sondern wo du sagst, das ist beste Rennen. Also ich würde sagen,
Rennen.
Meiningen, jetzt für jedermann würde ich empfehlen. Was ist dein Rennen, wo du sagst, am besten abgesperrt, am besten organisiert, am schönsten zu fahren?
Liegt dir vielleicht am besten auch von der Strecke?
Spielt ja zu. Ja, gut, wenn ich ja jetzt eins rausgreife, wird es schwer, aber wo ich immer jedes Jahr mich drauf gefreut habe und was einfach von der Atmosphäre her und von dem, wie es die Zuschauer, die Anwohner aufgenommen haben, weil sie immer eine Riesenparty draus gemacht haben und das hat mich jedes Jahr aufs Neue beeindruckt, war der große. Wie hieß er damals, ich weiß nicht, wie er heute heißt, früher hieß er Rück am Rathauspreis in Oberhausen. Heute ist es, glaube ich, irgendein anderes Möbelhaus, was da Sponsor ist. Mhm. Also in Oberhausen, das war immer, war das nicht auch in Pfingsten, Pfingstsonntag? Ich glaube, Pfingstsonntag war das immer.
Die 7-Kilometer-Runde?
Die etwas längere, 5 oder 6 Kilometer mit so einem Stich drin hinten auf der...
Ich
glaube, also auch sehr hoch dotiert, ne?
Ja.
Da gab es richtig Kohle zu verdienen.
Ne? Ja. Also, als ich da meine ersten Rennen, ne, sprechen wir wieder von 75 und folgende, da gab es halt Sachpreise. Aber Sachpreise für einen 10-, 11-, 12-jährigen Pimpf, die echt was hergemacht haben. Ne? So kleine Fernseher, ne? Okay, das sind dann, keine Ahnung,
ach, okay.
20er schwarz-weiß, ne, mit Antenne. War halt eine andere Zeit. Oder ein Radiowecker, das war. Und da gab es auch lebende Hühner. Lebende Hühner.
Geil, nein.
Und solche Geschichten. Nee, aber warum ich das Rennen erwähne, weil der die Stimmung, also es stach Ziel gerade sowieso, Menschenmassen ohne Ende. Und die ganze Strecke, wie du schon sagtest, sie war ja nicht kurz. Alle Vorgärten, also alle ist immer so ein bisschen über einen Kamm. Sagen wir 80% Vorgärten, geschmückt, Musik, Grill, Bierfass. Geil. Also mega, um drei Viertel der Runde. Das habe ich immer geliebt, ja.
Hört sich gut an. Ich mach weiter, ne?
Ja, aber ich will noch einmal da einhaken bei dem schönsten Rennen.
Ja.
Was war, wenn man beim schönsten Rennen so besser, was war der höchste Briefumschlag, den du nach dem Rennen mitgenommen hast? An Summe.
Das ist nicht viel. Also das meiste, wenn wir jetzt nicht allein auf die Platzierung abzielen.
Nee, einfach so an Kohle
wenn
oder
du
an Sachen.
Im Team fährst und einer haut sich da in alle 10 Prämiensprints rein, dann wird das ja am Ende geteilt.
Ah, okay,
ja. Sag mal, du fährst dann da deine 700-800 Euro zusammen als Team und bist mit 4 Mann am Start. So, dann
das
bist du bei 250 Euro hast du schon öfters gehabt, ja.
Okay, krass.
Ja, das ist ja alles.
Dein größter Erfolg?
Größter Erfolg, also ich nenne da ganz gerne die Elsass-Rundfahrt. Die habe ich mitnichten gewonnen, aber ich habe da in einer Rundfahrt das Sprinter- und das Bergtrikot geholt und war am Ende auch irgendwo unter den ersten 10, weiß ich jetzt nicht mehr, 4., 5. Aber das fand ich für mich als eigentlich überhaupt nicht Bergfahrer, fand ich das. Und finde es heute noch, die beiden Trikots habe ich auch noch zu Hause, cool als Sprinter dann auch das Bergtrikot
wie
geholt
alt?
Zu haben.
Warst du da? War das eine Jugendfahrt? War
das nee, das war dann schon Amateure.
Eine Amateur-Rundfahrt, also heute ja, undenkbar.
Das waren drei oder vier Etappen, glaube ich.
In Frankreich?
Oui.
Krass.
Du hattest mal einen Trainingsunfall. Da hat dir einer die Vorfahrt genommen. Da hast du dir die Hüfte gebrochen. Wie alt warst du? Becken gebrochen.
Ja.
Wie alt warst du da? Das war schon.
Das müsste dann 2017 gewesen sein. Jedenfalls, ich wollte in der Saison eigentlich aufgehört haben. Nachdem ich das wirklich 3-4 Jahre lang gesagt habe, so letzte Saison, dann hat mich das Team wieder überredet. Okay,
allerletzte.
Einer hängen wir immer noch. Allerletzte, genau. Und hinterletzte.
Allerletzte.
Und das wäre wirklich die letzte gewesen. Und das war dann das, was du eben da in deiner Statistik gesehen hast. Dann, das war Mai. War der Unfall und dadurch natürlich erstmal ein bisschen außer Gefecht gesetzt, Abstieg. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also so. Das war jetzt nicht die letzte Saison mit Abstieg und keine Rennen mehr. Und habe dann halt dann die wirklich letzte dann nochmal dran gesetzt.
Bist du vorher schon mal abgestiegen? Oder war das der einzige Abstieg? Das habe ich ganz am Anfang, fällt mir an, bevor ich das vergesse.
Kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen.
Okay. Also das wäre meine nächste Frage gewesen, die Motivation da war einfach nochmal so, dann nochmal aufzusteigen. Also du warst quasi in der A, hattest den Unfall, bist dann, weil du nicht fahren konntest, automatisch in die B abgestiegen, bist dann im nächsten Jahr wieder in die A aufgestiegen.
Ja.
Genau. Nach wie viel Rennen? Du musstest ja dann 1 gewinnen oder 5 Platzierungen, ne?
Genau. Boah, ich nehme mal an,
du bist über Platzierung aufgestiegen.
Ja, über Platzierung.
Weil die
Siege ich nehme mal an, dass das die 5 Platzierungen, ja, da werde ich schon so meine 10, 12 Rennen für gebraucht haben.
Okay, dann nochmal kurz in die, sag ich mal, A-Zeit rein, wo du dann teilweise Rennen bei den Senioren, bei den Masters mitgefahren bist, aus zeitlichen Gründen, wie auch immer. Wie abgefuckt waren die, wenn du dann aus zeitlichen Gründen mal bei denen mitgefahren bist? Weil ich kann mir vorstellen, ich sehe ja jetzt die Masterrennen, da gibt es ja auch ein paar Fitte dabei, aber wenn da jetzt ein bodenständiger A-Klasse-Fahrer mitfährt, der vorne immer in der A-Klasse mit ankommt,
ja,
da müssen die sich ja wahrscheinlich schon lang machen, die Guten, oder?
Ja, ich bin da schon bei jedem Rennen aufs Treppchen gefahren, aber das ist ein ganz anderes Fahren von der Distanz her. Natürlich bin ich, was heißt natürlich, also ich will hier auf gar keinen Fall jetzt überheblich rüberkommen, aber ich glaube schon, dass ich besser um die Kurven komme wie die meisten oder fast alle Senioren- oder Masters-Fahrer. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich wahrscheinlich ein paar Kurven mehr in meinem Leben gefahren bin. Aber das ist so, als würdest du einen 10.000 Meter Läufer auf eine 1.000 Meter Strecke setzen. Ne? Da, 10.000 Meter deutsche Spitze gegen Kreisklasse 1.000 Meter. Das ist nicht unbedingt gesagt, dass der 10.000 Meter Läufer gewinnt. Mhm. Ich habe ja nie strukturiert trainiert. Ich habe noch nie einen Trainingsplan gehabt. Ich habe einmal aus Spaß, weil wir es über das Team günstig bekommen haben, so einen Leistungstest gemacht, habe aber nie was damit angefangen. Ich bin einfach Fahrrad gefahren. Ich bin auch einen Tag vom Rennen, machst du ja auch. Von daher war ich schon immer jedermann auch so ein bisschen. Wenn das Wetter schön war und ich Bock hatte, dann bin ich halt 100, 120 Kilometer. Und wenn ich Bock hatte, auch schnell gefahren. Wohl wissend, dass ich am nächsten Tag beim Rennen da zwei Körner weniger haben werde. Ne? Aber egal. So, und dementsprechend, ich habe ja immer relativ viel und lange trainiert. Was für so ein Seniorenrennen über 30, 35, 40 Kilometer natürlich kontraproduktiv ist. Ne? Mhm. Da kannst du mit zwei, dreimal die Woche anderthalb Stunden Intervalltraining, bist du da der King. Habe ich aber überhaupt nie Bock zu gehabt. Intervalltraining habe ich nie gemacht in meinem Leben.
Das hast du mir vor 10 Jahren erzählt, als wir uns kennengelernt und das erste Mal gequatscht haben. Warum fährst du denn nicht Master? Ganz im Ernst, die Rennen sind zu kurz. Bis dahin bin ich auch gar nicht warm.
Ja, ist klar. Wenn du das nie anders trainierst, dann. Ich habe mich auch grundsätzlich, ich bin ja auch mal eine Zeit lang Mountainbike-Rennen gefahren. Früher ist man auch im Winter immer Crossrennen gefahren. Vom Fahrerischen her hat mir das immer super Spaß gemacht. Auch heute noch. Aber du musst halt beim Crossrennen, 0 auf 100 in 2 Sekunden, ist bei mir ganz schlecht.
Ja.
Wenn die Crossrennen so, oder mittlerweile gibt es ja Marathon-Gravel-Rennen, das finde ich sehr interessant. Vielleicht mache ich sowas auch mal. Also so ab 2-3 Stunden geht der Motor dann an und dann läuft's. Ne? Und das war halt auch bei den Amateurrennen, warum ich da in relativ hohem Alter noch ganz gut mitgekommen bin. Ne? So die erste halbe, dreiviertel Stunde oder Stunde habe ich schon da im Feld, nicht geklemmt, aber da habe ich dann immer gewartet auf die erste Pause. Und wenn die dann, kennst du ja, die ersten 10, 15 Runden wird geballert und es kommt keine Gruppe zustande und weiter geballert. Und irgendwann kommt mal so eine Runde, da ist die Luft raus. Und das war immer mein Punkt, wo ich dann so, ab jetzt kann ich mitfahren.
Gut, Karriereende dann mit 53. Warum so früh?
Ja, das Leben ist nicht nur Radfahren, aber überwiegend.
Er ist nicht schlecht.
Wie gesagt, ich habe es ja ein paar Jahre vorher schon immer gesagt. Tatsächlich habe ich mir eingebildet, dann fährst du was weniger Rad. Ist bis heute nicht eingetreten.
Kannst du bist doch die letzten 2 Jahre bist du mehr gefahren als in deinem Leben zuvor, oder? Also weil wenn ich so Strava-Stalken gemacht habe.
Ja, es sind so die letzten 5, 6 Jahre immer gut über 22.000 gewesen, ja. Das zeigt aber nur, dass es mir Spaß macht und dass es für mich keine Verpflichtung oder so war. Ne? Mhm. Aber ich habe halt die Illusion gehabt, fährst du keine Rennen mehr, dann machst du auch mal, weil es ist ja schon so, du gehst viel arbeiten, nach der Arbeit sprintst du nach Hause, ziehst dich quasi in der Diele um aufs Rad, fährst Rad, ist es dunkel, der Tag ist vorbei. Mhm. Naja, gibt ja schon auch noch ein paar andere Sachen, mal einfach mal bei schönem Wetter am Wochenende zum Baggersee oder keine Ahnung was, ne? Irgendwas anderes machen, mal wohin fahren. Hat sich aber nicht ergeben, immer noch nicht, weil ich immer noch lieber mich samstags und sonntags aufs Rad setze, statt irgendwo für einen Kaffee nach, keine Ahnung, nach an die Mosel zu fahren oder so.
Die letzten
2 Jahre
nicht so wirklich. Und mit Kaffee an die Mosel kannst du mit dem Fahrrad fahren.
Ja. Also das war eigentlich der Grund, warum, Bock hätte ich immer noch gehabt, aber ich habe dann, weiß ich noch genau, das habe ich auch öfters den Kollegen gesagt, also wenn du mich zum Rennen hinbeamst, mich das Rennen fahren lässt, und auch das Training zu Hause machen lässt, alles gut, aber der ganze Aufwand dann davor, ne? Also ich Draht packen und zum Rennen fahren und den Sonntagsfahrerstau und dann die Amateurinnen sind ja meistens auch was später und dann bist du dann um 6, 7 Uhr, fährst von der Rennstrecke weg bis um 8 Uhr oder was zu Hause, dann musst du noch sehen, dass du was zu essen kriegst, das Rad ausladen und da, also dieses ganze Drum und Dran, das ist mir dann über die Jahre dann so zuwider geworden, das war eigentlich so der Hauptgrund, das Drum und Dran. Und dann habe ich dann so früh aufgehört, ja.
Ja. Und nicht mal die Idee gehabt, hier so, keine Ahnung, so Alpenmarathons zu fahren oder was man dann, also Rennradfahren ist ja nicht nur um die Ecke huschen in Nordrhein-Westfalen und Umgebung.
Ja, da ich aber nicht der begnadete Bergfahrer bin, also schön finde ich das, ich fahre auch gerne da mal hin zum Training, ne? Weiß ich, Österreich, Schweiz, Dolomiten habe ich jetzt für mich entdeckt, wo ich auch sicherlich meine nächste Tour in den Alpen hinmachen werde. Radmarathon habe ich ja auch mal den Tannheimer Tal mitgefahren vor, ich glaube, 3 Jahren war das. leider bei infernalischem Unwetter mit Blitz, Donner, nein, Hagel, Sturm, oh, wo dann so nach 5 Kilometern, also es, die ersten 5 Kilometer ging gut und dann ging es von jetzt auf gleich los. Also es wurde schwarz wie die Nacht, absolut Weltuntergang, du konntest kaum das Rad auf der Straße halten, konntest nichts sehen, so ein starker Regen war da.
Kam ja das komplett überraschend? Also hast du gar keine Klamotten dafür an oder war schon, nee, klar, dass es regnet?
Also die Vorhersage war, es könnte mal einen Regenschauer geben, okay, aber da, gut, in den Bergen ist das halt auch anders, ne?
Ja. Und dann war Abbruch, oder?
Nee, also es haben viele so nach den ersten paar Kilometern gesagt, ich fahre jetzt hier nicht bei Blitz und Donner weiter. Gut, aber das kam für mich nicht in Frage. Ich sag, bevor mich der Blitz trifft, da muss schon was anderes passieren. Dummerweise hatte ich dann aber auch eine komplett nicht funktionierende Bremsgummi, keine Scheibenbremse, Bremsgummi-Felgenkombination. Und ich habe das Rennen auf der Abfahrt verloren. Also ich bin wirklich, ich wäre zu Fuß schneller gewesen, weil ich null Bremswirkung hatte. Und das hat mich schon geärgert. Aber die Frage war ja mal was anderes. Marathons, ja, finde ich super. Und da gibt es auch wirklich die tollsten Veranstaltungen und auch massenweise, wie wir wissen. Aber das ist halt, ich bin da mittlerweile, glaube ich, auch auf einem guten Weg, von dem Gedanken lösen, da vorne mitfahren zu können. Ne?
Ja, ja, klar.
Also da, auch, sag mal, Altersklasse, insgesamt sowieso nicht, aber Altersklasse selbst da, ich sag mal, was bin ich da mittlerweile? Senioren 3,
genau,
die Italiener, Österreicher, ja, und auch unsere süddeutschen Kollegen, da wirst du nie drankommen. Und ich war eh nie ein guter Bergfahrer, von daher, also schön ja, aber ohne Erfolgsabsichten.
Aber wäre nicht Bikepacking was für dich?
Ja und nein, hätte ich Bock drauf, aber ich bin nicht so der Typ, der dann die Dackelgarage aufbaut. Also,
geil, ultra geil.
Wenn ich dann eine schöne Dusche und ein Abendessen habe in einem Restaurant, Kneipe, Pizzeria, was auch immer,
aber das
alles
geht
gut.
Doch. Das geht doch, am Campingplatz.
Nee, also ich meine, wir haben das jetzt auch zweimal gemacht, beziehungsweise dreimal habe ich es ja schon gemacht.
Ja, aber das ist ja Motel. Ja, genau, das ist ja Bikepacking-Hotel.
Also
genau.
Ich will in einem Bett schlafen und eine ordentliche Dusche, okay, haben. Also das ist
Das ist ja nicht die Challenge. Also das war ja von Kroatien, wo wir zurückgefahren sind, haben wir auch nur in Pension. Wir reisen ja dann immer ohne Zelt, einfach irgendwo bei der Nonna Gina oder sonst was übernachtest dann in Italien. Das geht.
Nö, das ist, also das ist mal, wäre meine Prämisse grundsätzlich.
Schön, macht richtig Spaß. Also
so geile Sachen. Ich müsste allerdings mich da sehr rantasten, was jetzt Gepäck und so weiter, was ich überhaupt nicht abkann. Ich habe es tatsächlich schon probiert, habe so ein kleines Ding zu Hause, so eine Oberrohr oder Unterrohr oder was weiß ich, Rahmentasche. Ich kann nichts vertragen, was am Ober- oder Unterrohr ist, weil ich halt so einen komischen Tritt habe. Ich komme ja bei jedem Tritt mit dem Knie ans Oberrohr und da kannst du machen, was du willst. Ich komme dann immer gegen diese Satteltasche.
Oh, das macht keinen Spaß. Da machst du die Knie, das, also entweder du machst die Knie kaputt, weil du
auseinanderhältst. Ich habe das nach 3 Kilometern abmontiert, bin wieder nach Hause gefahren. Ich habe das am Crossrad probiert, am Straßenrad probiert. Ich kann nichts am Oberrohr
machen. Mach eine Arschrakete und Lenkerrolle.
Ja, die Arschrakete hier, die große Satteltasche reicht.
Ja, und Lenkerrollen sind richtig geil. Also groß, ich habe ja beides jetzt gehabt und im Vergleich zu letztem Jahr mit einer guten Sattel, also Arschrakete. Ich hatte den Wieses, den Bierpimmel letztes Jahr, der war scheiße, der war, oh Gott, war das schlecht. Aber jetzt, die Dinger halten so geil gut fest und du kriegst echt viel, also es ist schon, boah, wir müssen auch mal planen, wir müssen nur noch an den Sorpesee fahren.
Ja, Peter, vielleicht willst du mitkommen.
Aber da zelten wir.
Sorpesee, das ist doch eine Tagestour.
Ja, das ist eine Tagestour. Aber es geht doch um One-Nighter, oder wie nennt man das?
Ein One-Night-Stand?
Ja,
bin ich dabei.
Es geht um
die aber Probleme.
Es geht ein Tag hin, nächsten Tag zurück. Wir wollen aber mit dem Graveler fahren.
Und über Schotter? Und
ja, da bin ich noch mehr dabei.
Und Zelten. Campingplatz, oder?
Ich habe aber ein Zweierzelt.
Ja, könnt ihr beide doch.
Eventuell perfekt. Kriegen wir da auch so eine Hütte, also zum Übernachten. Klär ich noch ab.
Also Zelt bin ich raus.
Aber wenn wir so eine Hütte, da sind wie so Gartenhäuschen, vielleicht können wir da was anmieten.
Ja, das reicht, da geht ja auch. Dann lass ich Zelt zu Hause. Da müssen wir auch Schlafsack mitnehmen.
Ja.
Geht ja mit das bisschen, also
dieses. Wir müssen mit Gepäck fahren.
Genau, darum geht's.
Und wenn wir einfach nur ein Kopfkissen hinten reinstecken.
Eine Kiste Bier. Klippert die ganze Zeit. Nee, es macht schon richtig. Und wir müssen alle im Flanellhemd fahren und uns ein Vollbart wachsen lassen.
Ja, ich bin dran.
Das wird, und ich habe hier, wie heißen die, nicht Gazelle, die Adidas Velo Samba habe ich, die ziehe ich dann an.
Und da dann müssen wir aber alle auf Tubeless umrüsten, oder habt ihr eure Gravelräder?
Nee, ich hab Pinguinreifen, das ist das höchste der Gefühle.
Ich habe mit Schlauch.
Ich habe auch mit Schlauch, also da habe ich kein, also nee, kann mir irgendwer, nee, auch nicht, ich will.
Aber nee. Apropos mit Profis fahren, bevor ich es vergesse.
Ja.
Wir haben noch eine Zuschrift bekommen, das
würde ich
gerne noch vorlesen. Und zwar, hallo Jupp und Fietz, ein Traum kann wahr werden. Mal als Jedermann so richtig mit den Profis messen, ohne Wenn und Aber, keine Ausrede mehr, obwohl jede Ausrede zählt bei uns, auf der Deutschlandtour Prologstrecke in Weimar am 24.08. haben wir ein Charity-Zeitfahren. Original voll abgesperrte Strecke, Original Rampe, Original Zeitnehmer wahrscheinlich, ETC. Alles wie bei den Profis, nur halt knapp 3 Stunden früher. Also, wer von euch Lust hat, ich kann leider nicht, weil... Ist Mittwoch, mein bester Kumpel wird da 40 und er feiert genau an dem Tag, deswegen werde ich nicht da sein. So, also, wer da mitfahren will, man kann da quasi im Prinzip dieses Prolog fahren, genau alles identisch, selbe Rampe, Zeitmessung, Strecke, alles gleich fahren und sieht dann mal 1:1,
ja,
wie viel habe ich zum, weil man sagt ja immer, ach komm, das kriege ich auch noch weggetreten. Mhm. Da kann man mal sehen, wie viel man dann doch Rückstand hat.
Und Weimar ist eine schöne Stadt.
Und da würde mich mal interessieren, ob man als Jedermann schafft, schneller zu fahren als der Letzte von den Profis.
Auf gar keinen Fall.
Nee.
Auf gar keinen
ja,
Fall.
Ja, aber ich würde es gerne mal wissen. Ja, wer da mitfahren will. Und das Gute ist, der Erlös geht an einen echt guten sozialen Zweck, nämlich an die Weimarer Löwen. Kann man auch gucken, weimarerlöwen.de. Also, wer Zeit und Lust hat, da mal runterzuballern, also wenn der Geburtstag nicht wäre, ich wäre da, ich würde das gerne mal ausprobieren.
Ich fand das ja auch in dem Zusammenhang immer sehr interessant, was sie bei der Tour bei vielen Pässen eingebildet haben, die kommst der
jetzt aktuell, ne?
Durchschnittlich mhm. des durchschnittlichen Amateurs und Profis. Ne? Das war ja ziemlich genau immer die Hälfte der Zeit, ne? Die
ja,
Profis
stimmt.
Von den Jedermann, Amateuren oder was sie da herangezogen haben, gebraucht haben. Das ist schon.
Also, da muss ich ja wieder eine Lanze für Toni Martin brechen. Einen sehr geilen Spruch gebracht. Auch das gleiche Thema angesprochen, Motto, ey, so viel besser und so. Und er sagt, Daniel, ganz im Ernst, es wäre doch schlimm, wenn nicht, oder? Ey, wir verdienen unser Geld damit. Wir machen unser Leben lang nichts anderes. Von Kindzeiten an, ne? Also, weil ihr kennt mein Lebensstil ja nicht. In der Zeit, wo ich gesoffen, geraucht und was weiß ich gemacht habe, ist er Fahrrad gefahren. In der Zeit, wo ich arbeite, fährt er Fahrrad. Also, wenn es einen Hauch der Chance geben würde, da mitzuhalten, dann wären die ja schlecht in dem, was sie machen als Profis.
Ja, man denkt ja auch immer, ja komm, ne, wenn du die vom Fernseher sitzen hast, ja komm, im Feld, am Flachen, ja, da würde ich auch noch mitfahren. Nein, würdest du nicht. Fahr doch einfach mal ein Rundstreckenrennen, nicht mit den Profis, mit irgendwelchen Amateuren und was ist, du platzt im Windschatten ab. Ja. So, also und über die KT-Fahrer machen die sich halt auch noch lustig, ne? Also jetzt nicht so in dem Sinne, aber die haben ja auch keine Schnitte da irgendwie. Also,
aber es ist doch in jedem Sport. Sagen wir mal so, wenn wir reden jetzt bei der Tour von den allerbesten der Welt in ihrem Sport, sprich Fahrradfahren, das wäre ja so, sag mal so, du kannst ja auch beim Champions League Halbfinale oder Viertelfinale, egal wer jetzt spielt, wenn du da 2 Minuten am Feld stehst,
tanzen die dich am Bierdeckel aus.
Wollte ich gerade sagen. Und das ist noch lieb gemeint. Also, wenn du da einen Ball spielen könntest, der ja gerade ankommen wäre, das wäre falsch.
Es ist ja immer so, dass, und das potenziert sich ja auch nach oben hin, je besser derjenige ist, der Athlet, egal in welcher Sportart, desto leichter oder leichtfüßiger sieht es von außen aus. Ne?
Ja, total.
Also ich habe tatsächlich auch eine Handvoll Rennen gehabt, wo ich ausgestiegen bin, weil es einfach nicht ging. Und dann stehst du am Rand und denkst, die fahren doch hier ein pisslahmes Tempo. Das kann doch nicht sein, dass du da nicht mitgekommen bist. Aber du weißt natürlich, die fahren gerade 50 auf der Geraden, aber es sieht aus wie 30. Also das kann man überhaupt nicht von außen überhaupt nicht beurteilen. Am Fernseher ja schon mal gar nicht, weil du auch keine Steigungsgrade
siehst. Aber in dem Fall sagt der Jedermann, wenn er ausgestiegen ist und die fahren so langsam, hätte ich das gewusst, wäre ich noch weitergefahren.
Ja, okay. Die haben gerade dann nachgelassen.
Statt gewusst, wäre ich dabei geblieben.
Und es hat immer der eine vorher reißen lassen, ne, die Lücke. Die können alle keine
Auch das. Kriegen. Hätte ich gewusst, dass es so langsam wird, wäre ich dran geblieben. Ja, aber du bist doch abgerissen, weil du nicht mehr konntest. Ja, dann hätte ich aber noch ein bisschen gekonnt.
Ich war ja...
schon oft gehört, wirklich. Ist jetzt keine Erfindung.
Ich war ja vorletzte Woche auf Bikepacking-Tour. Und am ersten Abend war ich bei einem Teamkollegen, bei Pascal, in Hasewinkel bei Gütersloh. Und der hatte mich halt überrascht mit den Teamkollegen, die da oben aus der Ecke kamen, da kommt eine Hand vorher, die waren dann alle beide, haben wir abends gegrillt, war total geil. Und irgendwann saßen wir dann so 5 Leute, 6 Leute, mit denen wir halt früher so Jedermann-Rennen gefahren sind. Und dann ging es auch so los. Ja, heute Jedermann, das ist ja nichts mehr. wir sind früher noch
Rennen. 2 Jahre raus, ne?
Wir gucken uns einfach, 6 Leute fangen einfach am Knopfdruck an zu lachen. Das war so geil. Ja, und wir saßen da wirklich wie so die alten Männer. So, also das ist ja nicht lang her. Und wenn eins geworden ist, in den letzten 10 Jahren, Jedermann ist, das sind die besser und schneller geworden, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Und wir so, ja, wir waren noch viel besser da, damals, 2012 oder irgendwie so.
Ja, das ist, ja, da haben wir den Asphalt noch um links gedreht.
Das war noch schön. Ja, das ist das wunderbare Jedermann. Also, Bikepacking müssen wir angehen. Jetzt haben wir hier den ältesten AA-Amateur aller Zeiten.
Deutschlandweit oder europaweit?
Es gibt ja andere Leistungen.
Deutschland.
Also, kannst ja nicht vergleichen im Europa. Die haben ja andere Lizenzklassen und sowas.
Ja.
Die Holländer haben ja schon ewig dieses zwei.
Aber es ist ja wahrscheinlich schon irgendwie zu vergleichen, oder nicht?
Nein, ja. Lassen wir es bei Deutschland.
Deutschland, okay. Ja.
König von Deutschland. Obwohl, nee, du bist sogar älter als David Rebellin, ne? Der dürfte jetzt 50 sein. Doch, der ist jünger als du.
Aber hat er nicht dieses Jahr endlich auch aufgehört?
Boah, ich weiß es nicht, aber der hat ja, also der ist ja dein Pendant im Profibereich. Aber ich meine, der ist Ende 40, Anfang 50.
Wie lange ist er denn Profi?
Der war,
länger als
23 Jahre oder so.
Aber wie alt ist der, als er ausgestiegen ist?
Oder Ende 40.
Ende 40?
Ende 40. Und der hat halt mit Anfang 20 angefangen. Nee, er muss ja länger. Als 30. Oh,
du musst der Peter gesagt, das könnte mein Sohn sein.
Genau. Das ist, ja stimmt, das wäre auch die Entwicklung, ne? Wenn da irgendwann auf einmal dann so 18-Jährige mit dir da rum um die Ecke tun.
Ja, also das, ich habe natürlich viele kommen und gehen sehen, im Nachwuchsbereich wie auch im Amateurbereich, wo die dann durch 2-3 Jahre richtig abgesandt und auf die Kacke gehauen haben. Und im Nachwuchsbereich ist es oftmals, wo dann die körperliche Entwicklung einfach 1-2 Jahre vor dem Rest ist und die dann 1-2 Jahre alles gewinnen. Das war bei mir leider andersrum genauso. Ich war immer der Kleinste und der Kürzeste und bin relativ spät dann in die Höhe geschossen. Also es gibt genug Bilder noch, wo ich das Rennen gewonnen habe, aber kleiner bin als die rechts und links neben mir. Ne?
Ja, das ist ja die Jugendklasse, ne?
So, aber das war auf jeden Fall, es gibt vielleicht eine Handvoll, die da so lange durchgezogen haben wie ich, ne? Warum auch immer oder auch nicht. Aber viele sind halt, haben so die besten Jahre, so 2-3 Jahre gehabt und dann auch keine Lust mehr gehabt. Klar, es kommt natürlich auch Beruf, Ausbildung, sonst was dazu als Entschuldigung, Ausrede, wie man es sehen will, kann man alles schaffen. Ne? Viele haben das halt als Vorwand auch ins Feld geführt. Ne? Aber ich habe auch gearbeitet und nicht nur von 4 bis 3, sondern habe dann abends
die Leute bei vor.
Ja, hab noch nebenbei studiert und am Wochenende und bin Rennen gefahren. Ja, da fährst du halt mal ein paar weniger Platzierungen, aber du kannst das schon durchziehen. Ist halt immer die Frage dann auch, was du für ein familiäres Umfeld hast. Ne? Hast du Familie, Kinder, Haus, Garten? Wenn das auch noch alles dazukommt, dann wird's eng.
Halt,
dann wirst du Jedermann.
Wie du die Prioritäten setzt, ist ja ganz normal. Ne? Also,
ja, gut, aber im Jedermann-Bereich, die Guten, und da gibt's ja auch viele, das unterscheidet sich ja vom Trainingsaufwand nicht ein Mühe von einem guten Amateur.
Ja, und haben teilweise dann noch den Reiseaufwand an Wochenenden, wenn sie halt, ne, nicht nur durch NRW juckeln, aber ja gut, Lizenz ist ja auch mittlerweile größer, aber du juckelst ja als guter Jedermann oder als motivierter Jedermann, der viele Rennen fährt, juckelst du ja mindestens erstmal so komplett durch die Bundesrepublik. Und dann bist du noch nicht, da bist du noch kein so ein Alpending gefahren irgendwo in Nachbarländern, ne, was ja dann meistens in einhergeht. Also du bist ja
schon. Aber du wolltest ja eben drauf hinaus, von wegen, das könnte ja mein Sohn sein, ne?
Ja.
Weil ich in etwas älterem Jahrgang ja immer noch mit denen, die gerade aufgestiegen sind oder aus der Juniorenklasse hochgekommen sind. Das war so eine Zeit lang, habe ich so ein bisschen so ein Einzelleben geführt da in der Amateurklasse, weil ich auch vom Team her nicht so die um mich rum hatte, die mich jetzt groß unterstützen können oder wo wir in Mannschaftsstärke was hätten reißen können. Mhm. Das ist ja auch nicht jedes Jahr gleich. Und da bin ich halt so mein Ding gefahren zum Rennen hin, habe da meine Platzierung oder nicht und dann wieder nach Hause. Habe auch da jetzt nicht groß Bock gehabt, mich dann danach noch irgendwo an Bierpilz zu stellen, wobei das beim Straßenrennen nicht so gang und gäbe ist wie beim Jedermann oder auch beim Mountainbikesport. Das ist alles sehr viel familiärer. Ne?
Mhm.
Und irgendwann, keine Ahnung, dann haben dann auch die relativ Jungen oder deutlich Jüngeren dann irgendwie gesehen, Mann, der alte Sack hier, wenn er auch nicht jede Attacke mitgehen kann, aber er weiß schon noch, wie es geht. Und dann irgendwann hat sich dann so ein Respektverhältnis aufgebaut, wo die dann schon, ich will nicht sagen zu mir aufgeguckt haben, aber schon anerkannt haben, dass ich 20 Jahre älter bin und noch genauso schnell um die Ecken fahre.
Ja, wie alt warst du? Da warst du so, wenn du sagst 20 Jahre, 40 Jahre,
mit genau, 40
ging das so
40,
los.
Genau, Mitte, Ende 40, wo dann die ihre besten Jahre mit 20, 25. Und das hat mir dann irgendwie gefallen, weil ich gemerkt habe, die respektieren mich. und ich war, würde ich mir mal einbilden, immer ein super fairer Fahrer. Das, von daher gab es dann die Reibungspunkte und das hat mir dann auch tatsächlich so ein bisschen noch ein, zwei Jahre gebracht, wo ich länger gefahren bin, weil ich einfach Spaß hatte am Rennen zu fahren, Spaß hatte, mich mit den Jungen da zu duellieren. Wenn sagt auf, sag mal, wenn die Rennen, gut, ne, 80-90% sind ja Kriterium, Rundstrecke, was ich halt immer gut konnte, wenn dann schon eine ordentliche oder längere Steigung drin war, da wurde es halt schon eng für mich natürlich in dem Alter, aber auf der flachen Rundstrecke oder im Kriterium ging das immer noch. Ne? Da habe ich mich auch noch in Massensport reingehangen und bin da auch vorne geblieben. Und das war so ein gegenseitiges, weiß ich nicht, wir haben uns respektiert und ich als Alter hatte Spaß gegen die Jungen und umgekehrt auch. Und das war schön. Das war so mit ein Grund für mich, hier und da mal zu sagen, ach komm, ein Jahr geht noch.
Welche hast du denn gerade für den Jungen? So ein paar, fällt mir ein paar Namen ein. Wer ist von Junioren aufgestiegen und dann den Durchmarsch von Amateure in den Profibereich? So in den 40 Jahren, die so einfallen? Im
Bereich, ja, ich sag mal, was jetzt hier in regionaler Klasse sind natürlich die Spichler als erstes zu nennen. Gut, da ist jetzt, glaube ich, wüsste ich nicht, dass da einer Profi von geworden ist. Nee, ne? Aber das sind halt sehr auch ein paar Eigengewächse gewesen. Mittlerweile, ne? Sind ja ein paar bei den Colonia Kids. Aber also das war so eine Truppe, die eigentlich in den U17, U19 in Spisch schon waren, ja. Dann zusammen ins Amateurlager gewechselt sind und da schon auch gut eingeschlagen sind, ja.
Okay, aber so eins. Und umgekehrt, wer ist so alles runtergekommen von den Profis und hat sich noch mal ein paar Jahre im Elitebereich?
Wüsste ich eigentlich keinen.
Mir fallen jetzt so die Klemme-Drillinge ein. Sind das Drillinge? Sind das drei Brüder?
Ja.
Die sind doch.
Das stimmt.
Als Profi. Weiß ich, ist Dominik Rolls?
Ja.
Ist der nicht noch? Der war doch mehrere Profi.
Ja, hast du auch recht, ja.
Der fällt mir jetzt so ein in der Zeit, wo ich angefangen habe, mich so ein bisschen für Radsport zu interessieren und so.
Ja.
Zurück, wer ist denn noch
zurück? Du kennst dich besser aus als ich. Ich habe das alles verdrängt.
Bei mir ist das wirklich, also das ist irgendwie auch Fan sein. Ich weiß auch noch, ich hatte mal, von einem Kumpel von mir, eine Schwester, bei 1000 Ecken, war irgendwie mit Dominik Rolls befreundet. Und der ist ja gerade bei Milram gefahren. Ich habe gesagt, egal was du machst, ich will so Lightweight-Laufer. Der hatte deine Disco-Lightweight-Laufer. Der hatten diese weißen
Innen. Disco-Light.
Und ich sage, ich will die haben. Ist mir egal, was du mit dem Typen machst. Gib mir die Laufräder. Ist dann aber leider alles nichts geworden. Wen haben wir denn noch?
Sehr coole Socke, der Rolls.
Nie gesprochen, also nur halt gesehen, dass der...
Ich habe den ein paar Mal mit zum Rennen genommen, weil der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile eins hat, aber nie ein Auto hatte.
Der hat doch auch aufgehört, Karriere, weil er keinen Bock mehr hat, hat er eine Weltreise gemacht oder so.
Ja,
oder?
Ja. Also die Storys von seinen Reisen, da könnt ihr dann einen eigenen Podcast drüber machen.
Okay, geil. Wie gibt es denn noch? So ein Fett noch.
Bevor du überlegst, ja? Dein letztes Rennen, dein Abschiedsrennen, also du bist ja dann bis Ende A-Klasse gewesen, auch nicht abgestiegen. Was passiert dann eigentlich? Wird man dann einfach gelöscht oder wird man dann trotzdem noch in der Kartei weitergeführt als B und dann wieder in C? Oder bist du dann einfach, wenn du keine Lizenz mehr löst, raus?
Genau, davon ist es abhängig. Also ich habe ja noch, ich glaube, ein oder sogar zwei Jahre danach eine Lizenz gehabt. Also dann, klar, dann machst du den Durchmarsch nach unten. Und dann war ja auch die neue Klasseneinteilung. Und wenn du dann 0 Punkte holst, dann bist du halt auch raus.
Und dein Abschiedsrennen war dann? Also dein letztes Rennen, war das dann auch dein Abschiedsrennen, oder?
Ich bin danach noch, da war noch, ich glaube, Eigelstein war noch danach.
Also ich stand in Düren im Regen.
Du standst
im Sturzfestival, wo sie alle hingelegt haben.
Einmal auf dem Podest, ich glaube, bei deinem Abschlussrennen, da war, glaube ich, war das Nikias Arndt?
Und Roger Kluge.
Genau,
Roger Kluge und der Knees. Und du wurdest mit
das
Sekt.
Das waren die ersten drei und ich war Vierter.
Da sind sie alle, haben sich alle auf die 12 gelegt.
Da hat es wochenlang so ein Wetter gehabt wie hier und an dem Tag hat es geregnet.
Weißt du, da war ich mit meinem Sohn gerade geworden, wir sind mit dem Kinderwagen da hingefahren.
Ich bin dann noch einmal ein Rennen gefahren, ein Jahr oder ein halbes, dreiviertel Jahr später, auch in Düren, weil ich da ja auch jetzt immer noch im Verein bin.
Okay.
Da war dann der Klassiker rund um Düren und da war im Rahmenprogramm ein Derny-Rennen. Da bin ich dann das Derny-Rennen gefahren und hatte ich da DI2? Ja, klar. Ich glaube, der Akku war der. Jedenfalls musste ich das ganze Rennen mit 53,11 fahren. Hinterm Derny geht das noch, aber es war so eine sehr langsame Kurve drin. Da war schon mühsam dann das Antreten.
Okay, bei mir ist auch, letztes Mal auch
rausgekommen. Der Rest ging.
Zweimal rausgekommen, da ist der vorne runter. Ich konnte vorne nicht mehr hochschalten.
Das ist leistungsabhängig eingestellt.
Aber das.
Und da komischerweise, also ich hätte mir das sehr viel öfter gewünscht, nach diesem Derny-Rennen, was ja eigentlich nur ein Einlagewettbewerb war, Dopingkontrolle. Mit Blut abzapfen.
Nee. Gut, dass du es erklärst. Wie oft im Leben wurdest du getestet?
Das erste Mal war in Belgien. Wir sind früher viel, also so Debutant, das ist so heute U15, U17 hier in Deutschland und Junior. Eigentlich fast jede Woche mittwochs in Belgien Rennen gefahren und da bin ich das erste Mal kontrolliert worden. Das war halt Juniorenklasse. Dann in Ahrweiler beim Rennen, der Landesverband Rheinland-Pfalz war da mal eine Zeit lang sehr aktiv. Wenn du in der Pfalz gefahren bist, dann musst du schon ein bisschen öfter damit rechnen. Aber immer noch viel zu wenig. Also ich komme vielleicht auf 1, 2, 3, die habe ich gehabt. 4 oder 5 Mal.
In Becher pinkeln und das war. Also einmal mit und einmal Blut noch. Ja. Mit. Das ist krass mit der Lizenz, ne? Wenn du die
Ich habe immer gesagt, ich zahle hier gerne für den Start mal einen Fuffi, aber macht mal eine Kontrolle. Alle.
Sehr gut. In der Zeit, wo du gefahren bist, hast du wahrscheinlich.
Weil es ja hieß ja immer, das können wir, ist zu teuer, wir können ja nur ausgewählte Rennen und ja.
Und du hast ist halt leider so. Von denen auch viele kommen und gehen sehen in der Zeit, ne? Das müssen wir gleich mal ohne Mikrofon besprechen.
Ja, ich habe, also zu diesem ganzen Thema, ich habe immer gesagt, muss jeder selber wissen, was er macht. Wenn das ein Profi und sein Job ist, keine Ahnung, was da für ein Druck und für Beweggründe, kann ich mich gar nicht reinversetzen. Aber wenn es dann so in Jedermann- oder Amateurbereich geht, finde ich das noch zweifelhafter alles. Aber gut, das muss jeder selber wissen. Am Ende muss er gucken, ob er es überlebt oder nicht. Mich hat das nur einmal gestört. Ich glaube, das habe ich dir auch mal erzählt.
Ja.
Die sogenannte Kölsche Rundstreckenweltmeisterschaft Eigelstein.
Ja.
Ein sehr hart umkämpftes Rennen immer. Da bin ich Zweiter geworden. Da war ich auch schon hoch in den 40, Mitte 40 oder was. Und ja, im Massensprint. Und derjenige, der gewonnen hat, ist die Woche drauf bei einem anderen Rennen dann erwischt worden. Und da habe ich dann so angefangen zu grübeln. Wenn der an dem Tag auch nicht ganz clean war, dann hättest du gewonnen.
Genau. Oder zumindest, wenn er da schon nicht den Start hat.
Das war so der einzige Gedankengang, den ich jemals mit diesem Doping in.
Okay.
Ansonsten habe ich gedacht, kann jeder machen, wie er will. Sind bestimmt immer ein paar dabei. Sind die halt von mir aus schneller oder auch nicht. Ich wollte da Hauptsache nichts mit zu tun haben.
Okay. Dann machen wir mal einen Cut in die Richtung. 40, was war das geilste Fahrrad, was du jemals gefahren bist? Du kannst jede Marke nennen, kannst alles nennen.
Wir machen Werbung für alles.
Wenn du in 40, ja genau, manchmal machen wir auch Podcasts nur mit Werbung. Wenn du 40 Jahre, wenn du ein Rad aus deiner
also, gefahren bist. Was mir gehört hat.
Genau, genau. Und dann vielleicht als zweiten, spielt keine Rolle, kein Geld spielt keine Rolle, darfst du jetzt ein Rad aussuchen.
Lass es stehen.
Also ich hab...
nee, ich hab mich, es gibt schon, ich bin ein bisschen, also...
Ich hab eigentlich kein Rad gehabt, wo ich gesagt habe, das fällt jetzt nach unten raus. Habe aber auch nicht wirklich eins, was nach oben raussticht. Ich komme sehr gut mit dem Modell zurecht, was ich jetzt auch wieder fahre, zum dritten Mal mit dem Giant, mit dem TCR, weil der halt, sag ich mal so, die eierlegende Wollmilchsau ist. Ne? Ist relativ leicht, er ist ein bisschen aerodynamisch, er hat eine sehr gute Geometrie. Also für mich passt der tipptopp. Ich habe ja mal eine Zeit lang in einem Großhandel auch gearbeitet und wir hatten eine Eigenmarke. Das hat mir auch sehr gut getaugt, muss ich sagen.
Welche war? Was war?
Castec.
Ach, ja klar. Mann, logisch. Ja klar, nee, ich weiß, ihr hattet doch mal bei, Starbike hattet ihr auch gelabelte?
Radon sind wir da gefahren.
Ah, okay. Stimmt, ja.
Wie heißt das Modell noch?
Valiant.
Valiant, ja.
Hatten die Spicher mal, ne?
Ja.
Die auch, ja.
Der war mir zu weich, also das war jetzt nicht so mein Ding, das war mehr...
Okay, stimmt, du weißt ja,
also ich mag keine komfortablen Rahmen, das ist so gar nicht mein Ding.
Okay.
Also klar, sagen wir, mittlerweile sind die ja alle so konzipiert, dass die
alles
die sind also Antrittssteifigkeit und Steuerrohrsteifigkeit haben sie alle, sind aber trotzdem im Sitz, also vertikale Kräfte trotzdem was komfortabel, Flex. Ne? Mhm. Das ist ja mittlerweile kein Ding mehr. Und wenn sie es über die Sattelstütze machen oder wie auch immer. Früher war es halt immer so hart wie möglich, bretthart. Aber wenn ich das heute, das ist schon auch ein Unterschied. Ne? Also wenn mir einer mit dem Wort Komfort schon gekommen ist, habe ich gesagt, ja, okay, du bist halt Radtouristiker. Ne?
Ja,
ohne jetzt wieder da jetzt drei Klassengesellschaft aufmachen zu wollen. Aber Ich wollte es immer bretthart und ich habe lieber 10 Bar als 8 Bar gefahren. Ne?
Also guter Mann.
Was aus heutiger Sicht...
Fährt Fietz doch im Gravel.
Ja, dann fahre ich tatsächlich auch mit 5 Bar und titsche nur darum, völlig schwachsinnig.
Ich habe doch auch mein erstes Rad aufgepumpt.
Aber ich bin auch oft dann in den Kurven richtig rumgeschrabbelt. Ne? Also dass das Vorderrad wegtitscht, weil es einfach zu hart ist, ne? Wegen jeder... Hätte aber nie gesagt, okay, machst halt was weniger Luftdruck, aber dann hast du halt immer, dafür läuft das aber nicht so gut. Ach komm, dann bist du halt ein bisschen am Stottern in der Kurve, ne? Kannst ja abfangen. Heutzutage, ne, wenn ich mit dem Tubeless-Gedöns da fahre, mit 4 Bar, ich habe ja erzählt, ich hatte da, als ich in die Dolomiten gefahren bin, hatte ich einen Tag vorher mir hier einen richtigen Schnitt reingeholt, der dann aber verstopft wurde von innen. Und ja, ich bin da die ersten 2 Tage in den auch Pässe runter, habe mich erst rangetastet, aber dann auch normal geballert und ich bild mir ein, nicht der langsamste zu sein Berg runter, bin da mit unter 2 Bar gefahren.
Bei welcher Reifenbreite?
Perfekt gepasst, 25er Reifen.
Okay, also nicht mal richtig breit.
Nee, krass. Das hätte sie mit früher mit einem Clincher oder geschweige denn mit einem Schlauchreifen, no way.
Dabei gibt es ja die Argumentation bei Schlauchreifen im Crossgrad, dass du die weiche, also nicht so hart aufbaust, ist ja, naja.
Ja gut, da hast du ja, das, da geht's um Grip, ne?
Ja, ja, klar. Aber das ist, okay, Rad, Geld spielt keine Rolle. Du darfst dir jetzt ein Rad aussuchen.
Colnago V3 RS, beziehungsweise der nächste wird ja wahrscheinlich 4 heißen, den sie jetzt als Prototyp hatten bei der Tour.
Mit Scheibenbremse?
Ja.
Welche Schaltung? Sag nichts Falsches. Das ist ein Italiener. Sag nichts Falsches.
Kampfer. Also ich bin überzeugter von Shimano, aber dazu müsste dann eine Superrekord.
Okay, ja, ja. Ja.
Um es rund zu machen.
Ja, wobei natürlich...
Mit Bora-Laufrädern.
Ah, guter Mann. Den können wir nochmal einladen. Guter Mann. beste Reifen, die du je gefahren bist?
Der, den ich jetzt auf dem Rad habe, der Kadex. Eigenmarke von Giant. Ja. Unschlagbar.
Okay.
Gripmäßig, handlingmäßig, wieder in die Kurve reingeht. Alles super neutral. Ist nur leider, was heißt leider, mittlerweile ist es ja auch schon wieder gar nicht mehr so Trend, mit naturfarbenen Seitenwänden zu fahren. Die sind halt komplett schwarz. Ne?
Das kommt jetzt wieder.
Ist eh wieder, ja genau.
Ja, klar.
Aber der Reifen, der ist, ich weiß nicht, wie er im Nassen funktioniert so richtig. Also ich, da möchte ich ihn auch nicht mehr auf die Probe stellen. Das kannst du eh nur, wenn du Rennen fährst. Aber im Trockenen,
okay.
Ich habe noch nichts Besseres gehabt. Nee.
Okay, und jetzt als für meine Liebe, geilster Schuh, den du hier gefahren bist.
Bond habe ich noch nicht gefahren.
Egal, ist das trotzdem.
Ich hätte gerne einen, wobei ich nicht weiß, wir lassen mal außen vor, ob das zu meinem Fuß passen würde. Ich habe einen relativ schmalen Fuß. Einfach so von der Marke und vom Klang und von der Optik Q36.5.
Die sind jetzt relativ neu, ne?
Ah, die Marke gibt es schon was länger. Schuhe machen sie noch nicht so
aber
lange
Werbung habe ich ein paar Mal gesehen im Internet und so, genau.
Wie heißt die Marke?
Q36.5.
So heißt die Marke.
Ja. Ja, die sind, aber die sind auch relativ, ich will jetzt nicht despektierlich, aber das ist ja ein weißer Schuh mit 2 Boa-Verschlüssen.
Wie die meisten, ne?
Ja, ich meine, ja genau. Das ist, nein, aber da sind wir bei meinem Schuh.
Ja, ich finde, die haben aber eine relativ, schon, was sich von der Masse abhebt, ne, von der Sohlengestaltung her, von der Carbonsohle her, sind sie ein bisschen anders gemacht. Und ich mag die Marke einfach. Okay. Ich bin da durch Zufall mal drauf gestoßen. Derjenige, der die, also ich glaube, es ist der Inhaber, Geschäftsführer, aber auch, was auch immer, der war wohl lange bei Assos und hat sich dann von Assos getrennt und hat seine eigene Marke aufgemacht und das ist halt diese 36.5er. Und die haben schon, machen schon was her.
Okay, wenn es aber von Assos kommt, dann wird der Schuh wahrscheinlich auch bei 400 Euro liegen, oder?
Etwas drunter, ja, 380, 390, glaube ich, kostet der, ja. Also was ich, wäre mir am, war mir nur leider eine halbe Nummer zu klein. Ansonsten, der geilste Schuh war der Lake, wie heißt der?
Mit CX-302,
kann das sein?
Bei Lake bin ich raus,
mit dem Känguru-Leder.
Den du hast?
Den ich auch hab.
Nee, ein anderer.
Der Vorgänger?
Ein schmalerer.
Den gibt's.
Du hast den 302, oder?
Ja, ich glaube schon.
Jupp weiß mehr als Gold meiner, und Weiß. Mehr weiß der Jupp nicht.
Den ich mal.
Ist Lake Känguru-Leder Gold und Weiß.
Also das war
vom, du kriegst ihn ja in schmal und breit. Also ich glaube in 3 verschiedenen Breiten. Ne? Normal, schmal und breit.
Ja, also der, gut, ich habe ihn halt auch gebacken. Also das Gefühl am Fuß und halt, ne, was ist, ich glaube
Känguru-Leder
ist schon was anderes als was Synthetisches. Okay. Also wenn der mir nicht, bin trotzdem viel gefahren, habe aber immer bei längeren Fahrten dann doch einen anderen genommen. Also so 2-3 Stunden ging immer. Aber diese halbe Nummer vorne dann an den Zehen,
ja,
Aber vom Gefühl, vom Fußgefühl her, vom Fußbett und wieder, wie ich drin gesessen habe und was ich für ein Haltgefühl hatte, war das der Beste.
Was fährst du für Pedalen?
Shimano.
Welche Farbe an Kiez?
Rot.
Also null Bewegungen, ja. Gerade. Ach, krass, ja. Okay. Hätte ich meine Knie schon amputieren können.
Ja, muss ja nur richtig einstellen.
Ja gut, bei mir ist eh Hopfen und Malz verloren. Da liegt es nicht mehr in den Pedalen. Aber das sind so meine Sachen als als Klamotten- und Radfan. Also fassen wir zusammen, ein Conagorad mit Giant-Reifen, da haben wir schon gedacht beim Style, oder vielleicht doch auf die Vittoria zu gehen, mit Lake, beziehungsweise mit...
Also ich liebe den Vittoria-Reifen von der Optik, vom Grip. Abrollverhalten, ja, ist jetzt so, sag ich mal, semi. Aber was er halt gar nicht kann, ist in die Kurven gehen. Ne?
Ist das so?
Also wenn du in der Kurve drin bist, ist es ja gut. Aber das, ne, der ich glaube, in der Mechanik heißt das Losbrechmoment. Es wird beim Fahrradfahren anders heißen. Der Moment, wo du aus der Geradeausfahrt in die Kurve reingehst, ne, dieses Umlegen, das ist beim Vittoria, finde ich, unterdurchschnittlich.
Ach, deswegen bin ich immer so schlecht in den Kurven, weil ich bei denen gefahren bin. Das lag gar nicht an mir. Lustigerweise. Ja,
also ich finde es.
Das liegt an den Längsrillen.
Ja, die fand
der muss so ein bisschen drücken. Ne?
Die fand der Matthias ja gerade geil.
Ich finde das auch gut. Also, ich fühle mich auch wohl und er macht ja auch ein Geräusch. Ne? Ja. Und dieses Geräusch gibt mir irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit von Grip, finde ich. Weil ich habe auch das Gefühl, diese Lamellen,
der Grip ist gut.
Die arbeiten sich so ein bisschen in den Teer rein. Und der Unterschied ist, wenn ich auf meinen Lightweights, die haben ja ein sehr schmale Felge.
Felgenbett, ja.
Und da habe ich 23er Reifen drauf. Also der 23er Reifen ist da gefühlt wie ein 21er. Und dadurch hast du natürlich einen sehr spitzen Reifen.
Ja.
Und wenn du jetzt die Victorias gefahren bist, die du ja wirklich in die Kurve reindrücken musst, also da kannst du ja wirklich mit dem Körper, legst du dich richtig rein und ziehst durch. Wenn du dann die erste Fahrt wieder mit den Lightweights machst, dann geht das wupp und du denkst, du
richtig rein.
Ja, dann denkst du, jetzt musst du aber wieder mit ein bisschen mehr Feeling machen. Ne? Also das ist schon ein krasser Unterschied. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so merkt, ne? Aber das ist schon... Ja, kann gefährlich werden. Das ist wie wenn du mit der Arschrakete 2 Wochen lang im Urlaub fährst.
Ja, und dann.
Und dann montierst du sie ab und gehst halt erstmal in Wiegetritt. Da legst du dich fast auf die Fresse, ne? Du hast dich so daran gewöhnt.
Du hast einen halben Meter Pendelbewegung in jede Seite.
Ich habe das mit meinem Pendelrad, wenn ich die Packtaschen dran habe und eine Woche lang mit dem zur Arbeit fahre und am Wochenende aufs Rennrad steige, was dann irgendwie 5 Kilo leichter ist oder so. So bei mir aus der Straße erstmal, dann geht's meistens wieder. Aber
ja, stimmt, den Effekt habe ich immer, wenn ich von meinem Winterrad aufs, sagen wir mal, Sommerrad umsteigen.
Du hast du hast Nabendynamo und also
alles dran. Ja, das Ding ist halt wirklich, aber gut, ist halt Winter, ist es egal, ne? Hauptsache es ist wetterfest, ne? Ich habe ordentliche Schutzbleche, ich habe immer Licht und wiegt aber, keine Ahnung, ohne Flaschen 12,5 Kilo.
Ja.
Aber wenn du dann im März, April dann halt erstmal dein, weiß ich nicht, 7,5 oder 8 Kilo Rad auspackst, das ist wie...
Der Jedermann wird sagen, das geht nach vorne.
Das geht echt nach vorne. Und es tut mir immer weh, wenn ich... Es gibt ja immer noch genug, die dann auch im Winter, ich weiß nicht warum, ihr teuerstes Material weiterfahren mit Carbonlaufrädern und ohne Schutzbleche und mit Salz auf der Straße.
Carbon
geht mir nicht in den Kopf.
Carbon oxidiert nicht, ne?
Nee.
Eigentlich ist Carbon ja ideal für den Winter, aber
das Salz setzt sich halt sonst überall rein.
Ja, es ist wahrscheinlich alles andere als
gut. Man fährt ja heute, glaube ich, auch... Mehr oder weniger Rennen und Training das identische Material, ne?
Ja.
War früher überhaupt nicht so. Da hast du auf jeden Fall im Rennen immer andere Laufräder reingemacht.
Das habe ich aber auch gemacht.
Habe ich auch. Hier, das sind meine Dura-Ace, die fahre ich im Rennen.
Also Reifen wechsle ich jetzt mittlerweile. Mittlerweile bin ich auch so die Felgen lasse, aber ich wechsle die Reifen fürs Rennen, damit die frischere sind.
Im Training halt das Material zum Verbraten, halt die Lighties.
Er hat
mein leichtestes Rad, steht die das Kirmes auf deinem Zettel?
Mein leichtestes Rad?
Mein leichtestes Rad?
Ich würde mal tippen.
Gab es nicht mal dieses, wie hieß diese Marke mit 5, noch was Kilo?
Das ist Gott Edik damals.
Nee, es gab mal so ein Ice Lightness.
Nachher von wie hieß die Marke auf? Die sind mal pleite gegangen und wurden aufgekauft von Benotti.
Canyon hatte auch so ein 5, irgendwas
Ultimate. Ja.
Gut, aber ich rede von 70er Jahren.
Ach, 70, okay.
Das war auch 5,5 Kilo. Was? Das lag aber daran, Es gab ja die Übersetzungsbeschränkung, ne? Ja. Und in der Regel hat die halt auch, muss es eh nicht schalten. Also hat mein Vater dann fürs Rennen, also es wurde immer umgebaut, samstags fürs Rennen wurde das Rad umgebaut. Schaltung ab, andere Kette drauf, ein Ritzel hinten, keine Schaltung, vorne ein Kettenblatt. Das hat schon mal viel gebracht. Dann leichte Laufräder rein. Nisi 200 hieß die Felge. Conti 175er Reifen. Das waren eigentlich Bahnreifen.
Wie breit waren die damals?
Ich habe 30 Kilo gewogen und trotzdem nach jedem Rennen waren die komplett verzogen, die Laufräder. So weich waren die. Mussten immer wieder, oftmals vorm Start, in der Startaufstellung, vom Warmfahren. Mein Vater mit dem Nippelspanner nochmal schnell nachzentriert.
Auch 32 Speichen hatten die weniger damals?
24.
Okay.
Volle 24.
Sattelstütze raus und Sattel wieder mit der Schelle aufs Oberrohr.
Nee, das war dann schon ein Rad, was mir gepasst hat.
Ein paar Löcher über reingebohrt zum Gewicht tunen.
Aber das war dann immer das Ritual. Montag wurde dann wieder hinten ein Schraubkranz, war das ja damals. Da wurde ja nichts gesteckt, sondern der ganze Kranz wurde auf die Achse,
ja,
auf die Narbe geschraubt. Schraubkranz drauf, andere Kette drauf, vorne zweites Kettenblatt,
warum
Umwerfer
andere
drauf.
Andere Kette wie in der Länge, die dann durch den
Umlauf, ja,
okay. Ich dachte, wäre vielleicht eine Leichtlauf.
Das war im Prinzip wie ein Single Speed, aber mit Freilauf. Ne?
Ja.
Du musst nicht... So, du fuhrst halt mit einem Gang nur, das Rennen.
Okay, das hat
so. So, und da sind wir dann auf 5,5 Kilo gekommen.
Aber da hast du, also Stahlrenner, Alu,
Carbon? Das war Alu.
Hast du Alu
Alan. Schon damals? War damals schon? Die Alu-Rahmenmarke.
Damals schon
Alan-Rahmen, ja. Ja, das war ein gemuffter Alan-Rahmen. Vitos kennst du vielleicht, die waren auch so. Das sind geklebt, gemuffte, also Alu-Rohre und die, ja, Muffen waren auch aus Alu und die wurden da reingepresst und verklebt. Butterweich, die Dinger. Konntest du eigentlich, ich sag mal so, ab 50 Kilo aufwärts schon fast nicht mehr fahren. Im Cross waren sie wiederum gut, ist auch die ganze Weltelite gefahren, weil da so ein bisschen Weich und Flex natürlich gewünscht war.
Ach krass. Ja gut, du hast ja auch eine geile, du hast die ganze Carbon-Evolution ja auch wahrscheinlich mitbekommen von den ersten Carbon-Rahmen. Mhm. Und ist dir mal irgendwie so ein Rad unterm Arsch weggebrochen?
Nee.
Noch nie, also nie was?
Auch kein Lenker oder Sattel ist mir mal einer abgebrochen. Aber da hatte ich mich vorher auf die Klappe gelegt.
Okay, also ja gut, also das wäre bei allen.
Der war dann ein bisschen angeknackst, ja. Nee, aber... Sonst hat alles gehalten.
Also ansonsten, ich habe alles durchgefragt, mach Klamotten. Beste Hose, die du je gefahren bist.
Muss ich dieselbe Marke nennen?
Wie?
Q365.
Okay. Also relativ aktuell. Also,
ne, aktu- ja.
Okay. Das denn, also nicht,
wobei
nicht
ich auch,
kein Hirschleder, also, mit Vaseline eingefettet, na, damals.
Ja gut, habe ich ja auch alles mitgemacht, ne? So die Hose nach dem Waschen erstmal weichklopfen, das Leder, Creme drauf schmieren und ach, hör auf. Wolltrikots im Regen, das wurde ja nach 5 Kilometern so lang, dass es dir hinten über den Sattel hing, das war ja nicht zu vermeiden.
Hat der Jedermann heute noch, also kein, ja, Woll, aber das hinten... Der Trikot bis über den Arsch hängt.
Wobei, es ist ja besser geworden. Früher hatte jeder mal noch die Digitalkamera hinten drin und so. Ah ja, doch, heute hat er die GoPro hinten drin.
Die GoPro, paar Gels.
Natürlich die Satteltasche. Natürlich im Trikot drin, ne?
Wichtig. Ja.
Im Hardcase aber. Dann so ein Handy-Hardcase noch.
Ja, und so eine wasserdichte mit so einem Zipper. Wo die Dokumente, ja, drin sind, Geld,
ja,
und...
Ja, das ist ja schon fast...
und die Wertungskarte.
Die kannst du ja kaufen für richtig Geld, fürs Handy. Das ist dann ein Hardcase.
Ach so.
Die kommen da hinten rein, ja, muss ja voll werden. Dann natürlich vielleicht so 3 Kartuschen, man weiß nicht, wie viele Platten man hat. Also für einmal wechseln, weil die erste haust ja eh irgendwo hin.
Nee, man hat so viel Platten nicht, weil man so dick ist, sondern weil man so viel Gewicht hinten drin hat in den Taschen.
Und dann so eine Sikon-Satteltasche noch für den Rest.
Man ist es hat sich ja in dem Bereich, also genau wie im Fahrradbereich, auch im Textil- und Klamottenbereich unheimlich viel natürlich getan in der Zeit. Ne?
Ja,
also wobei ich da jetzt nicht so den, wie ich habe ja für mich persönlich die Geschichte mit dem Pedal, würde ich ja so ein bisschen als hervorstechend ansehen. Da könnte ich jetzt bei Klamotten nicht unbedingt was sagen. Klar, der Übergang vom Ledereinsatz zum synthetischen, das war schon ein großer Schritt. Ne?
Ja,
aber so ansonsten ist ja schon, ne, sehr viel schleichender. Ne? Und heutzutage gibt es wirklich, ich glaube, da ohne jetzt da einem zu nahe treten zu wollen, oder es gibt ja so viele Marken, die wirklich guten Kram machen. Kostet dann auch ein bisschen mehr, aber mittlerweile, früher war ich auch lieber mal ein Unterhemd beim Aldi kaufen. Kannst du vergessen, ne? Das ist halt nach einem Jahr, kannst du das auch wegschmeißen. Dann funktioniert es halt nicht mehr. Dann lieber doppelt oder dreifache ausgeben und du kannst es 2-3 Jahre fahren. Ne?
Wichtigste Frage noch, beste Socken?
Vardasia.
Bitte.
Nicht abgesprochen.
Richtige Antwort.
Ja, Socken für Klamotten haben wir durch Trigger.
Helme hast du noch nicht.
Helme, ja, ich überlege, ja, Peter hat, was hast du momentan von Helmen? Du hattest früher, ihr hattet diese, auf diese grünen bei Düren. Boah, welche Marke war das? Ist das Spiok oder irgendwie sowas?
Nee. Boah.
Was hast du?
So ein asiatischer Hersteller. Also die Helme sind ja, sag ich mal, zu der Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, habe ich mir die ja nie ausgesucht. Das waren immer Team-Helme. Vom Team
Helme. Auf jeden Fall Giro Airtech.
Ja,
hat sie
mit der.
Hast du Visier einmal dran?
Mit dem Visier.
Bist du mit dem Visier einmal gefahren?
Im glaube ich, bin ich vielleicht ein, zwei Mal gefahren. Ich habe lieber eine Brille angehabt. Das,
ja, sieht doch hart scheiße aus. Sagen wir mal, wie es ist. Das ist so ein Trend. Ihr hattet immer die Casco-Dinger, ne? Also,
ja.
Bei allem sinnvoll, das ist vielleicht auch ein Abschluss.
Die Helme könnte man auch Vollkasko nennen.
Ja. Auf jeden Fall. Aber ey, das ist also. Obwohl, ich hatte ja Gazprom, hatte die ja. Die sind alle mit Brillen gefahren, da fand ich, gingen sie halt.
Aber ich muss sagen, diese Casco-Helme mit dem Visier. Sie waren nicht schlecht.
Ranking. Entschuldigung, wenn ich da reingreife. Ranking war die Firma, ja, mit den grünen Helmen.
Aber du hast auch diesen ganzen Aero-Shield auch drauf. Das finde ich geil.
Das war, ja, damit hast du halt die Löcher abgedeckt, wenn du bei schlechtem Wetter oder wenn es kalt war.
Total,
ja, ne?
Wollte ich immer haben. Habe ich bis heute nicht.
Für den Winter war das gut, ja.
Genau.
Gut, Helm ist halt genau wie Schuhe auch. Das, da muss kannst du nicht unbedingt sagen, das ist der Beste. Das ist, der passen, du kannst sagen, was dir am besten passt, ne? Ich meine, die müssen ja alle gerade im Helmbereich ihre Normen erfüllen und, wir haben dann so und so viele Luftlöcher und die Aerodynamik, aber letztendlich muss er auf den Kopf passen und dich schützen. Ne? Und also vom Passen her waren bei mir Giro-Helme immer die besten.
Ja, das.
Aber
und der, den ich jetzt habe, der Specialized auch.
Auch wenn er vielleicht nicht so toll aussieht, ich glaube, ganz vielen Brillenträgern hat der sehr viel weitergeholfen.
Wegen dem
Visier. Du kannst einfach eine ganz normale Brille drunter anziehen. Und wir hatten ja die selbsttönende Visier, die hatten ja wirklich so ein paar Sachen, was nicht schlecht war. Aber beste. Für meine Kopfform auch beste war, glaube ich, Giro Sünd. Das war so mein Helm, wo ich das erste Mal einen anhatte. Da weiß ich noch, ich wollte mir unbedingt mal eine Raffa-Brille kaufen. Dann, hier ist sie übrigens. Dann habe ich mir diese Raffa-Brille in Düsseldorf, wo die Tour war, gab es einen Raffa
Stand-Up-Store.
gut für den Rücken. Und da wollte ich mir unbedingt so eine Raffa-Brille kaufen. Und dann denke ich, ja gut, jetzt muss man mal gucken, wie die mit dem Helm aussieht. Und dann habe ich mir halt so einen Helm da genommen, der da im Regal lag, aufgezogen. Dachte ich, boah, der passt aber gut. Und Raffa, das war ja ein Giro-Helm von Raffa. Die hatten ja keine eigene
Kooperation, der war ja
gelabelt. Und dann dachte ich, boah, geil, der passt. Und dann habe ich gehandelt und habe ich dann beide Sachen gekauft. Wollte eigentlich nur eine Brille kaufen.
Ich brauche auch
einen neuen Helm. Brille und Helm. So geht es ja immer. Ne? Gehst irgendwo einkaufen und zack.
Ich will einen neuen weißen Helm haben. Ich bin auf der Suche. Ich habe nichts Richtiges. Die Specialized-Dinger sind ganz schön. Die neuen, diesen wie heißen die? Envy, sondern
Evade.
Irgendwie Evade, genau.
Ja, die haben jetzt das ist mir bei der Tour Eis aufgefallen. Ich hätte das jetzt nicht gewusst, aber das ist ja irgendwie das Modell, welches ich habe, davon der Nachfolger jetzt, ne?
Ich habe nur
der ist ja hinten so ein bisschen anders, vorne genau. Sieht er sehr ähnlich aus.
Und den Giro, dieses Eo, der ist eigentlich ein Triathlon Helm, wo es auch ein Visier zu gibt, den fahren die bei FDJ. Stefan Küng hat den oft an als normalen Helm, den finde ich auch geil, aber der sieht aus, als ob du hinten so keine Ahnung, so ein Gewicht dran hängen hättest. Mm. Wie heißt der denn? Der heißt auch irgendwie nicht Weng.
Es passt auch nicht jeder Helm zu jedem Gesicht. Ne? Also wenn du unter ästhetischen Gesichtspunkten kannst du auch nicht jeden Helm fahren. Ne?
Ja, definitiv. Also er muss passen, er muss ästhetisch sein und
manche Helme tragen halt auch einfach dick auf, ne? Wenn du so ein, also auf jeden Fall ein Pockhelm in der Regel.
Finde ich aber geil, Pockhelm ist geil.
Und wenn du dann so ein Kantengesicht hast,
Pock ist aber immer geil.
Das geht gar nicht.
Pock ist immer geil.
So ein Playmobil-Männchen.
Ja, total.
Mit der Perücke falsch rum aufgeklebt hat.
Doch, wirklich, nee. Pock ist geil.
Ich finde die auch nicht schön.
Doch, Pock, ich habe gestern noch überlegt.
Am besten die Zeitverhelme, ne?
Diesen
Prinz Eisenherz-Versuch.
Ja, der. Gut, aber Zeitverhelme ist ja sowieso. Also,
aber ich finde auch die Pock-Brillen nicht schön.
Doch, ey. Doch, Pock ist schon geil. Pock ist schon richtig geil. Also doch, vom
coolen also Faktor. Also du bist eigentlich so, wir werden ja bei den Legends vom Haselbacher, von RH77, erwähne ich jetzt auch hier nochmal im
auch
Zuge
ein
der,
Profi, den du
der,
kennst,
der
ein
Ex-Profi, muss man sehr guten sagen. Klamotten, ja. Was wollte ich jetzt sagen?
Irgendwas
Helm.
Klamotten.
Verdammt.
Du hast mich angesprochen.
Mit Playmobil, Perücke falsch aufgesetzt.
Haselbacher.
Nee, der Fritz ist einer, der auch immer.
RH77 ist weg.
Ich dachte, jetzt bringst du mich beim Haselbacher rein. Mann, ich war kurz vor dem Karriere.
Ah nee, jetzt habe ich es wieder?
Yes!
der Slogan von ihm, der auch teilweise in den Trikots oder sonst wo in den Klamotten innen drin steht, ist Look Pro, Ride Slow. Und das kommt mir jetzt so, nachdem ich dich hier erzählen höre, so ein bisschen auf dich zugeschnitten.
Grundsätzlich ja, aber ich habe die letzten zwei Jahre meine komplette Anti-Entwicklung gegen des Radsportmarktes entwickelt. Ich trage ja nur noch Discount-Klamotten.
Echt?
Ich fahre ein Decathlon.
Warum?
Ich fahre ein Decathlon-Fahrrad.
Darf ich hier auch Fragen stellen?
Ja, selbstverständlich.
Ja, klar.
Ich
ihn auch auflaufen lassen.
Also
Freigabe. So, jetzt können wir reden.
Genau. Teammäßig habe ich das Problem. Teamklamotten sind politisch ja momentan ein bisschen kritisch bei mir, obwohl es das Team noch gibt. Aber wir haben gesagt, politisch lassen wir da erstmal ein bisschen so, ne, die Fresse halten und hoffen, Moskowskaja, russischer Wodka, ja, sitzt in Moskau, nicht ganz so cool. Und deswegen so, dann kam ich in die Bredouille festzustellen, dass ich außer ein paar Vereinstrikots gar keine Klamotten habe, weil über die Jahre halt immer Teamklamotten. Jetzt habe ich halt eine normale Klamottenhose und guckst dir die Preise an. Sie haben noch einen an der Murmel. Ne? Ich zahle jetzt nicht 300 Euro für so ein Set. Ne? Und was trage ich die anderen vier Tage? Mhm. Ja, dann bin ich einem französischen Sportwaren-Discounter, der 10-Kampf in seinem Namen trägt, aufgesessen und habe mich, ich bin schockverliebt. Ich bin so schockverliebt in diesen Laden. Also ich habe schon teilweise überlegt, mit Angeln anzufangen und Judo zu machen, nur damit ich mir Sachen da kaufen kann.
Gibt's so einen Laden hier in der Gegend?
In Köln.
Aha.
Hinten Marsdorf, ganz groß.
Letztendlich hat er schon mehr ausgegeben, als wenn er sich einmal vernünftig
gekauft
hat.
Ich habe alles.
Ist eine Milchmädchenrechnung.
Ja.
Das Fahrrad ist super
geil. Das ist wie die Satteltasche. Ich kaufe mir die mal hier, was war das, irgendwie von Amazon, die günstige.
Weil ich dienstags entschieden habe, dass ich donnerstags da runterfahre.
Ja, aber bin ich
Prosch. Diese ganze Hipster-Geschichte ist doch an dir auch nicht spurlos vorübergegangen.
Das
mit,
war mal.
Mit Haaren, mit Bart.
Das
und
war alles. Danach bin ich komplett.
Das legst du doch nicht komplett ab, kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja genau wie heißt diese hier, Dacia, für alle die kein Statussymbol brauchen.
Genau, da bin ich voll was? Drin. Ich bin der Mehmet Scholl des Fahrradfahrens.
Ja, jetzt haben wir es.
Der fährt auch Dacia.
Ja, macht er die Werbung.
Und der Kloppo fährt den Opel.
Richtig. Und stellt den dreckig vors Hotel.
Ja. Genau. Ich habe von Socken habe ich
Hast
ja Quellen
bei dir.
Hast du
nicht bei der RTF noch gesagt, du wolltest dir noch mal ein Markenfahrrad holen?
Ich habe so viel Scheiße gelabert. Ich war abenddicht, es tut mir leid. Habe ich gesagt?
Besoffen und Kinder sagen die Wahrheit.
Habe ich das? Nee, habe ich nicht gesagt.
Nein. Doch, du hast gesagt, du überlegst dir nochmal ein neues Rad zu holen.
Nee, ich bin mit meinem Rad doch voll zufrieden. Mein Rad ist geil. Ich hab Winterjacke, ich hab zwei lange Hosen. Die Klamotten sind geil. Und bei mir ist ja weniger Training.
Verstehst du die Argumentation?
Nee.
Ich bin mit meinem Rad total zufrieden. Ich habe Winterjacke.
Nein,
ich
war jetzt
Sommertrikot.
Ich wollte nur sagen, ich habe mir die drei
Rad
Sachen.
Ist gut.
Nein, das Rad ist sowieso für meine Ansprüche, das, was ich mache, astrein. Und für den Kurs, den ich bezahlt habe, eine elektronische Schaltung, Carbonlaufräder, ein Carbonrahmen.
Eigentlich war es ja nur, weil ich vorher Discounter gefahren bin und er Markenrad.
Nein,
dann habe ich irgendwann mir ein Markenrad geholt. Da hat er gesagt, das kann nicht sein, wenn der Jupp ein Markenrad fährt. Dann muss ich was anderes fahren. Ich kaufe Discounter.
Es kommt davon, dass du die Millionen des Podcast abgreifst, mir nichts abgibst und ich keine Kohle kriege. Und
ja, hier
ich,
wird eine Leistung bezahlt.
Ich ein armer Mensch, ich habe Hausfrau, Kind, ich habe kein Geld für Fahrrad.
Hör mal
Deswegen
auf.
Muss ich mir ein günstiges Rad
kaufen. Du hast ein Haus in der Stadt. Du bist Millionär auf dem Papier.
Es ist alles, der Immobilienmarkt ist eingebrochen. Ich habe Probleme, habe ich. Ich brauche, weißt du, egal, Gaskosten, ich brauche eine neue Heizung. Können wir drüber kommen. Aber ich habe Deda Carbon am Bauteil, ein super Rad für den Kurs. Und dann habe ich mir irgendwie trainieren, Radfahren ist ja nicht mehr so, aber ich fahre hier und da mit dem Fahrrad zur Arbeit. So, und das sind 30 Kilometer eine Strecke, 60 am Tag.
Discounter, Canyon. Fährt er.
Ein Alu-Gravel-Rad mit einer mechanischen Schaltung. Also alles im Rahmen.
Ja, schon wieder hochmodern. Specialized auch jetzt. Hat nachgezogen, bringt auch Alu wieder raus.
Ganz, ganz pink übrigens, weil es keine andere Farbe gab. Auf jeden Fall habe ich da die Klamotten, damit zur Arbeit zu fahren. Schwarze Hose, die kosten Fuffi. Wahrscheinlich kannst du damit keine 200 Kilometer fahren. Da ist dann irgendwie die Grenze erreicht. Aber für das, was ich damit mache, astrein.
Du redest dir das aber auch ein bisschen schön, ne?
Ach, Peter.
Kannst du so nicht sagen. Kannst du so nicht sagen. Also alle Sachen, die ich jetzt radsportmäßig da geholt habe, für meine Ansprüche, war ich irgendwo, wo ich sage, okay, nachher, das war scheiße. Ja, der Helm. Der passt nicht auf meinen Kopf. Den finde ich eigentlich geil, diesen schwarzen, den ich auf Mallorca hatte. Da war ich total überzeugt von. Den hatte ich jetzt am... Wann war denn das? Nee, ist schon ein bisschen länger her. Hatte ich den weiß an, weil ich den eigentlich geil finde von der, aber der sieht halt so scheiße und der passt mir einfach nicht.
Und der ist auch von dort.
Alles.
Alles.
Ich hab außer Socken, und selbst da habe ich welche mal zum Gut.
Du kannst doch keinen Helm vom Discounter fahren, das ist dein Leben.
Die sind doch, hast du gesagt, alle getestet, alle geprüft, alle.
Ja. Da sind wir wieder beim Dacia. Ja. Der entspricht ist auch getestet, aber es gibt halt verschieden viel Sterne.
Genau.
Also es ist zulässig, aber es gibt halt...
was der hat. Ich glaube schon, dass die gut...
Ein Smart ist auch getestet. Nur willst du wahrscheinlich lieber in der S-Klasse sitzen, wenn du mit 50 vorm Baum fährst, als in einem Smart.
Aber hast du denn, weil du das immer so hoch aufhängst, Bond-Schuhe? Oder ist das nur dein...
Nee, ist mein Traum. Nein, das ist tatsächlich...
Nee, ich hab,
die hast Schuhe. Du.
Ja, sogar ja.
Als... Das siehst du, geht doch.
Sogar als Mountainbike.
Ist doch mal ein Anfang. Also Mut zur Marke.
Ich hab aber auch alte Beachwind-Rennradschuhe mit
meinem Mut geholt, zum ne? Sparen.
Nee, bei Schuhen
spar dich reich.
Schuhe ist das Einzige, wo ich tatsächlich den Markenfetisch alle zwei Jahre pflege. Irgendwie, da kann ich nicht sein lassen. Wobei, da...
Passen sie denn auch? Sind sie wirklich der beste Schuh für dich? Oder geht's da wirklich jetzt nur um Show und Shine?
Ich hatte gestern mein Shimano an, tatsächlich. Oder anders, ich hatte vor zwei Wochen, wenn es regnet, ich habe so einen Giro-Schnürschuh. Da war ich überrascht, den hatte ich lange nicht mehr an. Und weil der Schwarze sagte, wenn es regnet, Straße nass, weißer Schuh doof. Da war ich überrascht, dass du echt cool, bequem war, lange nicht mehr angehabt. Ich hatte gestern, weil ich dachte, der Bond, ich habe ja diesen ganz Zun, den Zero mit komplett, dachte, er war so heiß, ziehst den Shimano an, der ist ja mehr belüftet. Da musste ich vielleicht, scheiße, ist der eng am Fuß. Also ich hab die sehr weite Variante vom Bond und ich hätte mir gestern tatsächlich dieses Pantoffel-Feeling gewünscht. Da habe ich mich zweimal bei erwischt. Wobei ich dann vor zwei Jahren, gab es keinen geileren als den Shimano. Den ich optisch immer sehr, sehr geil finde.
Ist Fire?
Ja, ja, genau. Aber diesen, den ersten mit der schwarzen Sohle noch. Mhm. Und gestern habe ich im Nachhinein, weil er ist, du hast sehr viel Platz, er ist bretthart. Das habe ich, aber auch da jetzt meine, ich bin mit dem nach, also mit dem Mountainbike-Schuh davon. Der ist leider, da habe ich auch die breite Version von. Ich habe noch, also der sieht so hässlich aus, der Schuh, das ganze, der ist so potnässig, das ist
doch, wie ein
Kastenschuh. Der ist, oh Gott, der ist so hässlich. Das ist der, aber mit dem bin ich 320 Kilometer nach Holland gefahren an einem Tag. Null Probleme. Und ich hatte eigentlich Angst, dass die zu hart sind, dass das irgendwann wehtut oder so. Super, jetzt auf der Tour auch. Mit dem Rennradschuh. Ich habe die auch alle mal in den Backofen getan. Hat sich irgendwie nie was verändert bei mir, habe ich das Gefühl. Ich habe irgendwas falsch gemacht.
Ja, von nur in den Backofen stellen
passiert nichts. Nein, auch angezogen. Nix. Du musst ja dann so drin per Anleitung gemacht. Aber ich habe da keinen merklichen, also...
Oder hast du sie angezogen und die Füße in den Ofen gehalten?
Das war der Fehler. Ich habe mich gefragt, wie sollen die das mit 80 Grad schaffen, wenn ich einmal den Deckel da offen habe? Egal. Nee, aber ich habe dann, du hältst ja eine halbe Stunde rein und dann muss er reinstellen. Also merkt man da richtig, dass sich das verformt?
Ja.
Dann habe ich es falsch gemacht. Dann müssen wir das vielleicht mal.
Also es wird ja richtig weich. Das wird ja wie.
Nee, das war
übertrieben gesagt wie Knetgummi.
Nein, das war es überhaupt nicht.
Das presst du ja dann oder drückst es an hinten auch an der Ferse und so.
Nee, dann war es war so, du konntest es ganz leicht bewegen, aber da kannst du, glaube ich, wenn du so drückst, nee, eigentlich, ja, aber nein, das ist nicht ansatzweise. Da muss man es nochmal machen. Da muss ich das noch, aber doch, also mittlerweile bin ich. Ich hätte gern, weil ich ihn geil finde, den, was ist das, Sub 7 S-Works Schuh? Den der Jörg hat, den ganz weiß mit den silbernen Boa-Verschlüssen. Mhm. Optisch finde ich den sehr geil.
Ist das jetzt der aktuellste?
Nee, der Vorgänger. Nee? Aktuell haben die diesen hässlichen, diesen, der irgendwie quer verteilt die Boa-Verschlüsse hat. Der so aus wie eine Socke. Dieser Schlüssel, den fand ich nicht so schön.
Okay, aus pragmatischen und angeblich, das ist aber nur vorgetäuscht, finanziellen Gründen, Zehnkampf, alles. Zehnkampf-Wettkampf-Marke.
Alles, komplett.
So.
Alles, Digga. Habe ich noch ein Trikot für 8,99 € vor drei Wochen gekauft.
Dann gehen wir mal in den Konjunktiv. Was wäre denn deine Marke, abgesehen vom Bond?
An Klamotten.
Wir fangen preislich oben bei PNS an.
Habe ich auch nie gecheckt, was da so geil dran ist. Also, ich fand immer Castelli geil. Früher. So, weil ich den Skorpion geil fand und eine Gabba-Jacke mal haben wollte. Aber, boah.
Also die, was jetzt das meiste Geld kostet, abgesehen von Rafa mal, sagen wir so PNS und wie heißt es, MAP, das siehst du ja im Profisport.
Gar nicht, ne?
Gar nicht, ne? Aber in der Masse, jetzt die zweimal, die ich in Italien war, 80% fahren diese, extrem teuren Marken.
200 € ein
Trikot. Und dann haben die aber auch Weste, Trikot, Schuhe, Socken, komplett.
Stimmt,
die haben und aber, jeden Tag eine andere Farbe.
Die haben doch diese, du hast
doch aber für 3.000 € aber Trikots Peter, dabei.
Die Italiener sind halt sehr modebewusst. Und meine Schwester wohnt ja in Rom. Und ihr Freund, der trägt halt auch Emporio Armani Unterwäsche. Und die ganze Palette, ne? Das ist
ein alles Lebensgefühl.
Ohne Scheiß, die leben das und die lieben das und die sind auch bereit, Geld dafür richtig auszugeben. Ja. Für Essen und Klamotten geben die richtig Asche aus und das können die auch.
Boah, bei Klamotten bin ich, also Rad, nee, bin ich, also auch, Auch so klamottenmäßig.
Also ich würde mir da auch nicht eine Ungerbutz für 50 Euro in den Schrank legen oder für 60. Also das, ich habe auch jetzt
so, ja, gut, keine, für das erste Date kann man mal, ne, eine Ausnahme eine, machen. Ja. Aber
die eine Unterhose, eine gute.
Das ist immer die fürs erste Date.
Danach wieder Van Rüssel. Da ist der Name dann Programm.
Aber selbst ein Dreierpack Calvin Klein kostet irgendwie keine 40 Euro bei Amazon im Prime Day. Also selbst da muss er nicht mehr.
Ja, aber damit brauchst du in Italien nicht sehen lassen.
Boah, kann ich nicht, boah, weiß ich nicht.
Castelli?
Aber ich kenne die aktuellen Kollektionen gar nicht. Also, das Problem ist, was heißt Kollektion momentan?
Wenn jetzt du, nur von der Markenidentifikation. Ist ja bei Bond auch nichts anderes bei dir.
Nee, Bond ist es tatsächlich seit 2012 Bradley Wiggins in den Silberschuh gewonnen. Seitdem will ich diesen fucking Schuh haben.
Fanboy.
Total.
Fanboy.
Komplett durch.
Warum fährst du dann keine Lecoq-Klamotten?
Ich habe gerade überlegt, was macht der Werbung, Nicole? Ja, das stimmt, das hast du noch gelesen.
Nee. Aber die soll auch nicht schlecht sein, ne? Wir hatten den Frankie hier mal, ne? Und der sagte, er wäre total begeistert von den Lecoq-Hosen.
Also ich habe auch eine. Ich hätte sie mir eine Nummer größer kaufen sollen können. Passt aber so trotzdem. Nur die Träger sind sehr kurz, stört mich aber nicht. Aber so vom Einsatz, von der Beinlänge, von der, ne, alles, doch scheuert nichts. Das, ja, gut. Ist halt immer die Frage, ne? Du kriegst, das ist ja tatsächlich so, musst schon so deine 120, 150 Euro hinlegen für eine gute Hose, aber die Dinger kosten dann halt auch 250, ne?
Mhm.
Ist das jetzt wirklich 100 Euro mehr wert?
Dann kriegst du 5 Decathlon-Hosen für!
Ja.
Die kannst du übereinander,
nee, trotzdem nicht.
Die kannst du übereinander sehen.
Oder 10 vom Chibo.
Hast du meine Hose gestern gesehen? Meine Sommer-Ultraleithose mit den Löchern?
Ja, ja, hast mir dreimal gezeigt.
Wollte ich dir nur zeigen. Ne? Auch übrigens, ich habe eine Sommerhose vom Decathlon mit Löchern. Übrigens, die Klamotten, Cofidis, ich sag's nur. Ne?
Ja.
Marp sehe ich nicht im Profi-Peloton.
Ja.
PNS oder wie heißt das? Prämenstruale Störung? Oder was, was ist das eigentlich? Ja, sehe ich auch nicht. So. Und Rafa kann auch nur, weil sie irgendwie alle Farben in einen Topf schmeißen und dann noch sich einen Künstler reinkaufen, weil sie selber nicht auf die Kette kriegen und machen eine Sonderedition. Wobei, das finde ich geil. Ich hätte gerne so eine schwarze Hose mit diesem Gelb drauf. Das fand ich irgendwie, sah geil aus. Ganz schwarze Hose. Und hätten von ja diese EF, die einfach in diesem Neongelb. Ich glaube, Neon kommt wieder. Ja. Ich glaube, ich bin froh,
ich hoffe nicht.
Ich hoffe, dass diese Neonsocken los sind oder so, aber ich glaube, Trikots, es kommt eine gewisse Neonform, es wird wiederkommen. Wollen wir Kiste Bier wetten?
Ja, es kommt alles wieder.
In 3-4 Jahren.
Nur Celeste bleibt.
Ja, aber nur bei dem da auf dem Berg wohnt.
Ja,
bei deinem Kumpel.
Der fährt's ja kaum.
Stimmt auch. Aber ansonsten, nee, ja. Helm hätte ich gern Specialized, Helm. Aber mich zu geizig für. Und Brille, ich hätte gern eine, wie heißt die eigentlich? Heißt die Jacket oder heißt die Jawbone?
Es gibt beides.
Die G. Thomas Brille. Das ist die Jawbone, oder?
Jawbreaker gibt's.
Nein, Jawbreaker ist der Nachfolger.
Jawbone weiß ich nicht.
Das ist aber die früher.
Jacket,
die
Flight Zeiten, Jacket.
Ich meine,
ich bin aber jetzt nicht der,
das ist die,
der
das,
Oakley-Spezialist.
Das ist die Zeit von High Road, HTC High Road.
Dann ja, ja.
Und seitdem hat ja, ja Thomas die Brille. Und ich hätte sie gerne, ich habe sie ja noch in Neongelb, nee, Neongrün habe ich sie ja noch.
Die du gestern anhattest.
Ja, weil das Neongrün passt zu dem Neongrün unten am Rad bei mir.
Ah, verstehe.
Und da hätte ich die gerne in Weiß. 230 Euro momentan Internethandelpreis gebraucht. Ich bin, naja, wir müssen ja eigentlich das nicht machen, ne? Aber vielleicht fällt ja einer mal vom LKW oder so. So.
Bevor wir abdriften von
ja.
Peters Karriere, müssen wir langsam mal die Kurve kriegen.
Ja.
Eine Frage habe ich noch, ganz zum Schluss. Der Kollege, der das 24-Stunden-Rennen gewonnen hat, wo wir gesagt haben, ja, maximal 22, 23 Runden oder sowas, mehr geht ja nicht, hat ja 25 Runden. Fuhr der bei euch mit bei Legends, oder?
Ja.
Der hat uns heute angeschrieben.
Den haben wir vielleicht bald hier sitzen. Wir hatten da
Thorsten Weber.
Ja, richtig.
Gut, aus, das ist ja ein Spannungsbogen auf.
Aus Äußerchen.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt ein Rätsel.
Nein, 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 nein.
Kannst du rauslöschen.
Nein, bleib drin. Spannend waren ja unsere Fragen, die ja wirklich teilweise sehr intim waren, aber auch wirklich interessant. Aber vielleicht haben wir ihn bald hier
drin. Der ist 25 Runden in 24 Stunden gefahren. Also wie Aua. Und dann sagt er, es war gar nicht so viel. Er hat irgendwie so ein Ding mit seinen Wattwerten, dann so ein Screenshot von Instagram geschickt.
Ja, komm, nicht zu viel verraten.
Alter,
wir haben ihn wahrscheinlich bald hier. Okay. Nächste Folge, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich erstmal große Thema Ernährung. Ne? Du sagtest ja, dein Vater hat gesagt, Schlaf, Ernährung und ja. Training. Also eines der drei Säulen von Peter werden wir nächste Folge bedienen. Peter, wir bedanken uns natürlich recht herzlich und sind ein bisschen stolz, dass wir dich als ältesten A-Amateurfahrer bei uns im Studio begrüßen durften.
Und ich gehe mal davon aus, dass wir niemals mehr einen haben werden hier drin in den heiligen Hallen, der mehr Rennen gefahren ist als du.
Vermutlich auch das nicht. Also, vielen Dank,
Peter. Ihr könntet ein paar finden, aber...
Meinst du?
Guck mal, es gibt immer noch ein paar Seniorenfahrer, die noch jede Woche Rennen fahren, die auch schon in so jungen Jahren angefangen haben.
Wie heißt der nochmal? Wie heißt der früher vom Schulladen? Nicht Roland, Raimut, Rariro.
Romuald Wilczewski.
Genau, der könnte doch.
Nee, danke, ich muss noch fahren.
Der kennt doch, der fährt doch mit Sicherheit immer noch.
Ich weiß nicht, wann der angefangen hat, ob das nicht auch ein späterer Einsteiger war. Keine Ahnung.
Das kann sein. Nee, aber in dem Sinne, ja, Peter, danke für deine Zeit. Und das nächste Mal auf dem Rad wieder in Decathlon-Klamotten.
Fahr bitte hinter mir.
Ich werde dich, ja,
da kann ich ja für sorgen.
Wollte ich gerade sagen, dass.
Mich wundert, dass du, Entschuldigung, wenn ich jetzt eine Minute überziehe, dass du das nicht angesprochen hast, dieses Thema. Gelegentlich höre ich eure Podcasts ja mal.
Was bei Rad am Ring passiert
ist. Ja. Dass du das heute nicht auf den Tisch gebracht hast.
Dass ich dich einmal in einem Knippen abgezogen habe. Für 5 Sekunden. Und stolz war wie Oscar.
Wen?
Peter. Ich hab Rad im Ring, ich habe Peter kaputt gefahren für 5 Meter. Und danach.
Ich lasse das mal so stehen.
Wir lassen das mal so stehen und damit schließen wir die Folge, weil vor uns liegt nämlich noch ein Fotoalbum, wo 1975 draufsteht und das wollen wir uns jetzt noch zusammen angucken. Und deswegen sagen wir danke fürs Zuhören, fürs Einschalten.
Ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.